Wir sind Daniel,
Sascha
und Thorsten.
Und wir sind die Apfelnerds.
Herzlich willkommen zur Folge 59 der Apfelnerds.
Hallo zusammen.
Guten Abend.
Ja, da sind wir wieder. Neue Woche, neuer
schon
Podcast.
Wieder.
Genau. Ja, diesmal war es ja relativ kurz vom letzten Mal zu jetzt. Mhm. Letztes Mal haben wir ja Donnerstag aufgezeichnet und heute ist es dann Dienstag. Mhm. Beides wegen mir. beides Mal, weil ich Mittwoch nicht konnte. Genau. Diesmal für alle, die es interessiert, also die eine Person, die hier mitmacht, und zwar morgen ist das Relegationsspiel vom 1. FC Köln und deswegen kann ich morgen nicht. Das muss ich mir angucken.
Das kann so ein offizieller Fan natürlich nicht verpassen.
Das ist auch nachvollziehbar.
Richtig, genau. Das ist, bin zwar am Samstag schon gestorben, ich habe schon gedacht, ich mache gar nicht mehr mit, weil ich irgendwo im Herzinfarkt liege, aber das hat gerade noch so gepasst. Und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht.
Ja, super. Ja, und in dem Sinne sind wir dann diese Woche einen Tag früher. Nichtsdestotrotz, randvoll geknalltes Programm. Ich habe ja meinen Augen nicht geglaubt, als ich meinen Feed durchgeguckt habe.
Das ja, war also
schon wieder eine knallvolle Sendung.
Genau, es ist wieder viel los.
Also. Übrigens, als Anmerkung gerade noch, letzte Woche, wir haben das so während der Sendung gar nicht so richtig realisiert, ne? Aber nachher so mit blutroten Augen auf unseren Zähler geguckt und das erste Mal, glaube ich, einen Zeitrekord mit 3 Stunden 45 eingestellt. Ja, versuchen wir normalerweise eigentlich eher nicht zu machen. Ne? Also unsere Idee war immer so unter 2 Stunden zu bleiben. So einfach auch von der Dauer her. Ne?
Wir geben uns immer Mühe. Es ist nicht immer machbar. Wir sind alle gut da drin. Zumindest Daniel und ich sind sehr gut da drin, sehr gut abzuschweifen. Und deswegen, aber wir bemühen uns. Aber ich kann es euch schon sagen, sofort.
Ich kann auch gerne mal aufpassen. Dann.
Ja, genau, du kannst uns so ganz,
dann werde ich ab und zu mal.
Genau.
Du kannst ja ab und zu so eine kleine Erinnerung sagen, das ist kein Thema.
Du bist der Timekeeper, das ist eine gute Idee.
Ja, sehr gut. Ja, in diesem Sinne legen wir gleich los.
Ja, Zeit passt ja auch, ne? Also Zeit wird es auch, um nochmal über die WWDC zu sprechen.
Ja.
Denn es sind noch 2 Wochen, ne?
Ja, genau.
Ich lüge nicht, gut. 2 Wochen und zwar am 7., das haben wir ja schon gewusst, aber jetzt wissen wir auch genau, wann die Keynote ist und
zwar am 7. Wie geplant am Montag.
Genau, am Montag und auch Plattform State of the Union haben sie gesagt, zu unserer Zeit, glaube ich, 23 Uhr, ne?
Ja, wie üblich danach.
Mhm. Und Pause. Irgendwas hatten sie noch gesagt, ne? War nicht noch irgendwas? Den Design Award, glaube ich, haben sie auch schon
bekannt. Ja, Design Award, aber der ist dann erst, glaube ich, am 10.7., wie so üblich an einem der letzten Tage. Ich habe jetzt nicht genau aufgepasst, an welchem. Ansonsten. Ja,
Donnerstag.
Donnerstag war das, ja. Mhm, okay. Und ansonsten eigentlich keine unerwarteten Überraschungen bisher, mit der Ausnahme, dass es etwas Neues gibt. Eine Neuerung im Vergleich zu letztem Jahr, und zwar haben sie die sogenannten Pavilions angekündigt.
Ja,
also
genau, und da haben jetzt zu einzelnen Themen für die Entwickler in der Developer-App kannst du dir praktisch ein Thema raussuchen, was dich interessiert, zum Beispiel Swift UI, und dann bekommst du in diesen Pavilions alle Informationen und alle Links zu den Sessions oder Themen oder Programme, die da gerade ablaufen. Das heißt, du kannst dich für ein Thema wirklich spezialisieren und siehst dann alle Events, die auf der DubDub für dieses Thema laufen. Und dann kannst du dir praktisch so deinen eigenen Schedule zusammenbauen und dich auf dieses Thema konzentrieren. So, die werden auch erst am 7. freigeschaltet. Ja, du siehst die schon in der Developer-App. Und ja, sobald die freigeschaltet sind, kannst du dir wahrscheinlich dann so ein Pass aussuchen und dann geht's los.
Mhm. Ja. An sich, also ich finde es eine großartige Geschichte.
Ja, toll.
Ich gehe jetzt mal davon aus, euch ging es da ähnlich wie mir, dass man, wenn man jetzt so ein einzelnes Thema verfolgen wollte, oft halt, finde ich, so Probleme hatte, das wirklich zu verfolgen. Also du hattest ja dann irgendwann Anfangstalk, dann gab es einen dazwischen, aber du brauchst eigentlich auch noch einen, der ganz anders heißt, ne? Worauf dann, was du aber eigentlich benötigst, um das ordentlich abzuhandeln, das Thema und sowas. Und sie haben zwar dann immer meist verwiesen darauf, ne? Aber irgendwo im Talk, ne? Da musst du ja erst manuell rausschreiben und sowas, das kann man alles machen, aber es ist halt. dann machen wir 21. Jahrhundert nicht ganz so sexy, ne? Und ich stelle mir das schon ziemlich cool vor, sagen wir es mal so.
Ja, also wie genau gespannt, es funktioniert, weiß man noch nicht, aber wie gesagt, am 7. wird es richtig vorgestellt direkt.
Ja, ich musste schmunzeln, dass es ein eigenes Icon bekommen hat, und zwar ein rot-weißes Zirkuszelt. Und haben sich die Grafiker wahrscheinlich wieder verewigt. Mal gucken, ob das irgendwas andeutet oder ob das einfach nur das Logo dafür ist. Könnte ja auch sein, dass sie mal irgendwas Kollaboratives noch gemacht haben und nicht wieder auf, wie hieß die Videosoftware nochmal, die sie immer benutzt haben? WebEx, ne?
WebEx, ja.
Genau, nicht wieder auf WebEx zurückgreifen. Aber dafür müssen sie natürlich erst Ankündigungen machen zur WWDC. Vielleicht, ich bin mal gespannt, ob das dann effektiv so weitergeht. Es steht hier nicht dabei, dass das irgendwie jetzt mit welchen Tools sie das machen. Da halten sie sich noch zurück. Könnte also noch ein bisschen was ausstehen. Bin ich mal gespannt.
Ja, warten wir es mal ab. Vielleicht mit FaceTime.
Ja, genau. Ja, Mega Group FaceTime.
Ja, und es wird natürlich wieder ein mega, mega Programm. Also die haben schon wieder über 200 Sessions angekündigt, die laufen. Also das ist wieder ein Riesending. Wir haben es ja letztes Jahr auch zusammen gesehen und haben ja nur einen Bruchteil geschafft von dem, was da wirklich
angeboten wurde. Ja, das ist ja auch immer brutal viel. Das ist ja aber brutal viel. Ne? Also wie gesagt, wenn man eine Möglichkeit hat, sich konzentrierter damit auseinanderzusetzen, was man da jetzt gerade als Thema durcharbeiten möchte, das wäre schon sehr hilfreich. Ne?
Ja.
Also schon sehr, sehr cool. Ja. Aber warten wir es mal ab, wie es wird.
Ja. Habt ihr denn dieses Mal irgendwo schon so eine Session-Geschichte gesehen, wie sie das in den letzten Jahren gemacht hatten, so mit so Platzhaltern? Das hatte ich noch gesucht, aber nicht gefunden.
Du meinst, wo dann immer diese geilen Namen vorhanden waren?
Ja, dieses Schedule.
Nee, also ich habe jetzt aber auch nicht nachgeguckt, muss ich zugeben. Aber genau das fand ich eigentlich immer total cool.
Ja, eben.
Ich fand das immer mega, mega lustig, wenn da diese total banane Themen, dann, also Titel drin standen. Ne?
Ja, genau.
Und manchmal dann auf Deutsch, manchmal auf Französisch, Spanisch, Englisch. Ne? Da war ja immer alles Mögliche dabei als Titelname. Und wie gesagt, es war ja auch so immer total Panne eigentlich. Und das war, das gibt es scheinbar nicht mehr. Ist ein bisschen schade, zumindest noch nicht. Vielleicht veröffentlichen sie das noch.
Ja, stimmt, könnte noch kommen, hast du recht.
Also das war dann normal auch unter Browse irgendwo und da konntest du halt auch schon auf die WWDC gehen oder so, die aktuelle. Und dann konnte man da halt dann die schon alle sehen, aber das ist zumindest momentan noch nicht so.
Ja, genau. Momentan landet man immer nur auf dieser Sessions-Seite, egal ob man es von der App oder von der Webseite aus macht. Die App macht dann die Webseite auf und da steht dann auch nur 200 Sessions und das war's.
Ja.
Aber ja, gut. Also wir freuen uns sehr. Ne? Spannung steigt so langsam und dieses Jahr wird auf jeden Fall irgendwas kommen, was uns erfreuen wird. So weit setze ich meine Erwartungslatte Mal.
Auf jeden Fall. Ja, es wird ja ein bisschen spekuliert auf dieser Webseite, wo die DubDub angekündigt worden ist. Haben sie ja drei Gesichter drauf und da spiegeln sich wieder in den Brillen so ein bisschen Source Code oder App-Icons. Bei dem bei der ersten Dame spiegeln sich wohl drei Emojis und ja, in Hexcode, also wenn du das umsetzt, siehst du drei Emojis. Einmal den Fork und Knife, also für Essen, dieses Essen-Symbol, dann ein Schlafsymbol, ne, dass du am Schlafen bist, und ein MacBook. So, das heißt.
Ja, Essen, Schlafen, Coden.
Genau, Eat, Sleep, Code. So ein kleiner Hint für die Entwickler. Mal sehen, was es gibt. Vielleicht gibt es neue MacBooks, wo wir ja auch drauf spekulieren. MacBook Pro wäre super.
Da kommen wir gleich nochmal drauf.
Genau, und bei den anderen Symbolen, da war einmal iMessage, was angezeigt wird. Und einmal ein Kalender-Icon und das Terminal.
Ja, also Kalender und Terminal erwarte ich jetzt nicht mega was. Bei iMessage gibt es da noch riesig Potenzial, so ist das nicht.
Genau.
Das Potenzial bei iMessage zur Verbesserung ist noch gigantisch. Und
Also da würde ich jetzt nicht zu viel von ableiten. Da geht es wahrscheinlich einfach nur irgendwie um stilisierte Entwickler, die das gerade zur Kenntnis nehmen. Die hatten ja dann noch das Xcode-Icon und oder das Playgrounds-Icon bei der Student-Challenge dann dabei. Das schien also dann schon für den Fall angepasst zu sein. Deswegen gab es ein paar unterschiedliche, aber naja, gut. Also, wie so oft, da würde ich nicht zu viel rauslesen. Aber ja, wie gesagt, wird spannend. Wir steigern uns so langsam in die Freude hinein.
Definitiv, ja.
Und dann...
wir werden mehr berichten.
Genau, werden wir berichten. Aber apropos Freude. Sascha hatte Freude.
Ja, ich habe mich heute gefreut. Ich meine, der UPS-Mann hat mich völlig verstört angeguckt, aber als ich ihm entgegengelaufen bin und ihm das Ding, das Paket aus der Hand gerissen habe und ihn dann noch gesagt hat, brauchst du eine Unterschrift? Und er so, nein. Ich so, alles klar, tschüss. Und dann bin ich wieder in meine Wohnung. Also Fakt ist, mein Apple TV 4K ist da. Das reimt sich sehr gut. Er sollte ja Freitag schon kommen. Leider war ich nicht da, deswegen konnte ich ihn nicht annehmen. Deswegen ist er dann, weil UPS samstags nicht zustellt. Montag, Feiertag war also heute gekommen. Ja, unter großer Freude habe ich ihn natürlich dann ausgepackt und auch schon angeschlossen natürlich. Und ich habe natürlich noch keinen ganzen Film drauf geguckt oder sowas, weil keine Zeit heute gehabt bis jetzt. Aber ich habe sie natürlich schon mal ausprobiert, so die neuesten Features. Und werde jetzt zu denen, die man so jetzt auch so gesprochen werden, mal was sagen dann, was ich davon halte und wie ich das sehe und was da stimmt oder auch nicht. Genau, also die neue Fernbedienung wurde ja heiß diskutiert, weil ganz im Ernst, das Kästchen sieht fast gleich aus, außer dass unten Lüftungsschlitze gekriegt hat. Ne? Unten an dem Ring, ich glaube, das hatte der normale 4K noch nicht.
Also das Gerät nicht. Selber, ja.
Ja, ja, genau.
Ich war gerade irritiert, dachte an die Fernbedienung.
Entschuldige, das war jetzt ein blöder Sprung. Das Gerät selber, ansonsten habe ich da keinen Unterschied gesehen, es hat halt Apple TV 4K. Aber die Fernbedienung, sie ist deutlich dicker, wirklich deutlich. Sie ist hinten aber auch so bauchig. Ne? Also sie liegt gut in der Hand, das muss ich ganz klar sagen. Sie wirklich sehr gut in der Hand. Viel besser, finde ich, als die andere. Ist nicht so, ja, so spielerisch, nicht so flutschig. Die eine ist ja so wirklich fummelig eigentlich. Ne? Und ich habe ja schon keine großen Hände. Ne? Aber das gefiel mir gut. Sie ist deutlich schwerer auch, finde ich. Nicht so schwer, dass der Arm lahm wird, ne? Aber sie ist halt vom Gewicht her schon deutlich schwerer.
Ja. Muss man umschalten.
Genau, also das, das nicht. Ja, das angesprochene Click-Wheel, Touch-Wheel, wie auch immer, wollte ich natürlich sofort ausprobieren, habe es absolut nicht hinbekommen. Und habe mir gedacht, immer, ich habe es dann irgendwann ausgemacht heute Mittag. Dann habe ich mit Daniel doch telefoniert und gesagt, ja, die haben alle gesagt, das ist irgendwie tricky. Und hab mir dann gedacht, na komm, Sascha, ne? Also normal bist du ja bei sowas relativ clever, kann ja wohl jetzt nicht sein. Hab mich also auf mein Apple TV begeben nochmal und hab gesagt, so jetzt aber. Und in der Tat, ich hab's dann hinbekommen. Der Trick an der ganzen Sache ist, ja, du musst die Wiedergabe anhalten, indem du einmal drauf drückst. Und dann musst du den Finger erstmal aufs Quick Wheel legen und nicht sofort losdrehen. Wenn du sofort losdrehst, dann aktiviert sich diese Funktion nicht. Du musst ihn kurz auflegen, also dauert nicht lange. Wirklich nicht lang, einfach nur kurz auflegen, dann siehst du das auch, dann kommt dieses Clickwheel um den Cursor rum. Ja, nettes Easter Egg, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dein Finger wird wie ein Punkt angezeigt in der Grafik. Und der Punkt ist immer genau da, wo dein Finger auch auf diesem Clickwheel ist. Das finde ich sehr cool. Also wenn du ihn zum Beispiel unten hinlegst, dann zeigt er noch unten an und oben und er rennt natürlich auch mit, wenn du drehst, ja logisch. Ne? Also das fand ich ganz witzig, dass Apple wieder auf so Kleinigkeiten achtet. Und dann funktioniert das auch ganz großartig. Ne? Also wenn man es einmal raus hat, ist das sehr, sehr toll.
Also aber es ist nur durch Berührung? Also du kannst Clickwheel nicht drücken oder so?
Du kannst, das ist auch ein Steuerkreuz. Ne? Also kannst du auch vor, zurück, runter. Ne? Das geht mit dem Ding auch.
Okay.
Aber erstmal so zum Vorspulen ist wirklich dieses Drehen mit dem Daumen. Ne? Und es ist halt alles Touch. Du kannst auch wieder wischen, so hoch, runter, ne? Weil diese mittlere Taste ist ja auch ein Trackpad.
Ach so, das war mir noch gar nicht klar.
Doch, du kannst immer noch so wischen und sowas. Also du musst nicht so dösig drücken, wenn du jetzt über die Apps springst oder Filme oder so. Du kannst immer noch schön wischen, das funktioniert wunderbar, großartig. Da geht übrigens das Clickwheel nicht, ne? Nur so zur Info, bevor man jetzt denkt, man kann durch Listen mit dem Clickwheel rennen. Noch geht das nicht. Also oder ich habe es wieder nicht hingekriegt, weil das anders bedient wird.
Ja, ach, das ist bestimmt heiß reingehackt, da kommt dann noch ein bisschen mehr Support oder so.
Ja, genau. Also das, an sich, großartig. Die Mute-Taste gefällt mir gut. Ich habe sie natürlich jetzt noch nicht groß gebraucht, aber dass es sie gibt, ich habe sie oft vermisst, dass man auch mal so ein Ding eben auf Mute machen kann. ja, das ist eine Reaktionszeit, bla bla bla, wollte ich alles nicht bestimmen. Ne? Auch die Siri-Taste, dass die an der Seite ist, stört überhaupt nicht. Das finde ich eine gute Sache. Die, was ist da noch neu? Ach ja, die eine Aus-Taste oben, ne? Mhm. Ja, kann man benutzen, ne? Also muss man nicht, man kann auch immer noch über den Fernseher ausschalten, das geht auch. Aber ich finde es nicht schlecht für Leute, damit das leichter verständlich ist, finde ich es nicht verkehrt. Ne? Sie musste nur gedrückt halten und dann schaltet er ja alles ab, ne? Sprich Fernseher und Apple TV. Ne? Mhm. Also das macht wie beim alten auch, ne? Und genauso schaltet er auch ein. Ne? Mhm. Zumindest wenn der Fernseher es unterstützt. Ältere Modelle unterstützen das nicht und bei manchen kann man das auch abschalten. Aber ja. Aber die ist schon, also ich finde sie wirklich großartig. Ne? Die liegt anders in der Hand. Ich finde, man sieht sie auch besser, weil sie nicht komplett schwarz ist. Ne? Ich habe sie noch nicht im Dunkeln viel verwendet, aber ich gehe davon aus. Und ich hatte sie noch nicht einmal falsch rum in der Hand.
Yay.
Ne? Das ist ja schon, schon was Großartiges.
Das ist schon sehr gut, ja. Das passiert.
Also ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis ich entweder sage, ich kaufe mir noch einen fürs Schlafzimmer oder ich kaufe mir eine neue Fernbedienung.
Ja,
das, mal gucken, wie lange ich mit der alten im Schlafzimmer noch leben kann. Also es ist, das Click-to-Lay ist was ungewohnt, wenn man halt nur touchen möchte und swipen, aber das geht. Also es ist nur ungewohnt, weil es jetzt einen Rand hat und nicht mehr eine flache Ebene ist. Ne? Das ist einfach bis von der Haptik anderes gewöhnt, aber das funktioniert großartig. Also da ist nichts mit irgendwie komisch oder sowas. Das ist nur, weil du eigentlich eine flache Fläche kennst, ist das Einzige. Ne? Aber ansonsten, wie gesagt, die liegt toll in der Hand. Die hat ein tolles Gewicht, finde ich. Und also wie gesagt, ich bin total begeistert von der Fernbedienung. Ich bin mal gespannt, ob der Akku auch größer geworden ist, weil bei der alten hielt er ja schon ewig. Aber dadurch, dass er dicker und größer geworden ist, könnte er ja auch größer geworden sein. Bedeutet, die könnte auch sehr, 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 sehr lange halten.
Wenn also viel Akku drin ist. Das wäre dann die...
Das würde das Gewicht vielleicht auch erklären.
Ja, wahrscheinlich eher das Alu drumherum.
Abwarten, bis iFixit die Aufhörer auseinandergebaut hat.
Ja, kommt bald.
Genau. Ansonsten habe ich damit das, ich habe dann erstmal einen Film geguckt, also hier Harry Potter mal angemacht und Star Wars, ein Film, natürlich alles von Apple gekauft, weil da beste Qualität. Und habe mir schon gedacht, boah, war ein geiles Bild, ne? Bin dann in die Einstellung und habe gemerkt, da hatte er es überhaupt nicht an. Das war nur Flicker.
Ups.
Und ja. War nur volles 4K und das nennt sich dann 4K SDR. Und dann gibt es noch 4K HDR. Das habe ich dann auch angemacht. 50 Hertz. Also 50 Bilder pro Sekunde. 60 ist nämlich die USA. Wir haben hier 50. Das bin ich jetzt mit den Formaten nicht so im Klaren. Aber wenn man da drauf geht, sagt er immer, das ist nur Nordamerika und bla. Und
ja, gut.
Was? Irgendwie hat das damit zu tun.
Bei uns ist 25,50 und bei denen ist 30,60 so das Typische. Aber das ist natürlich jetzt nicht zwingend auf das Land begrenzt. Und die Fernseher
Du kannst es theoretisch auch auswählen. Also, aber ich bin jetzt erstmal bei Deutschland geblieben, habe dann HDR angemacht. Und dann, als er das übernommen hat, zu sehen, das Dolby Vision ist nochmal was anderes. Das gibt es nochmal eins drüber in der Liste. Da kommt dann 4K Dolby Vision. Das habe ich dann noch ausgewählt und dann zeigte mein Fernseher auch unten schön in der Ecke nicht HDR-Signal an, sondern Dolby Vision.
Ah, er zeigt das an immer.
Meiner zeigt das an, genau. Meiner zeigt immer an, ob es HDR ist. Ne? Ja. Wenn nichts ist, dann zeigt er auch nichts an. Wenn es kein HDR oder normal ist, bei normal zeigt er einfach gar nichts an. Aber wenn er ein HDR-Signal kriegt, dann kommt unten so HDR rein. Das kenne ich schon von der PlayStation 4 Pro, kannte ich das bei mir. Und das war jetzt das erste Mal, da ich gesagt habe, oh, Dolby Vision, ja sicher, ich wusste ja, mein Fernseher kann das. Ne? Und dann habe ich das ausgewählt und dann zeigte er das auch an mit dem Dolby-Zeichen davor natürlich noch. Und dann stand da Dolby Vision, da habe ich gedacht, oh, guck mal hier. So, und jetzt machen wir nochmal Harry Potter an. Und in der Tat, also es macht nochmal einen deutlichen Unterschied, also gerade in entweder sehr lichtreichen oder lichtarmen Szenen, also wenn es entweder sehr dunkel ist, oder sehr viel verschiedenes Licht ist. Ne? Also ich sag mal, bei Harry Potter habe ich mir jetzt mal die Heiligtümer des Todes Teil 2 angeguckt, wo am Ende mit Voldemort gegenübersteht und die mit dem Zauberstab kämpfen und da das Licht sprüht. Ich weiß jetzt nicht, wie man das nennt. Tut mir leid für die Leute, die das wissen. Gerne Feedback. Und da sieht man, das fand ich sehr, sehr gut. Und dann habe ich noch bei Godzilla, dem von 2014, die ganzen dunklen Szenen mal angemacht. Weil gerade da habe ich das oft bei Fernsehern gehabt. Du siehst kaum Godzilla, weil die halt so wirklich im Schatten dann ist, ne, das Tierchen. Und das hast du halt bei.
Ja. Der Kleine.
Der Kleine. Ich finde den niedlich. Der sieht lieb aus. Und da hat man oft Probleme gehabt. Und das muss ich schon sagen. Und ich hatte gerade noch Tageslicht. Ne? Und das, ich habe keinen Tageslichtfernseher. Ne? Also die sind ja viel zu teuer. Ne? Mhm. Und da sah das schon wirklich sehr, sehr geil aus. Und da muss ich schon sagen, da hat mich HDR gerade schon echt beeindruckt und da freue ich mich drauf. Ich würde mir natürlich auch nochmal Ted Lasso und so viele Sachen von Apple jetzt angucken. Jetzt habe ich ja endlich 4K HDR, beziehungsweise 4K Dolby Vision, wenn man schon genau sagen will. Ja, und ich bin mal gespannt, wie es. Ich weiß nicht, ob die Filme schon die 50 Hertz können, also diese High Dynamic Range. Keine Ahnung, ob das nochmal extra angekündigt wird oder. Nee, nicht High Dynamic Range. Wie ist das denn? High Frame Rate.
High Frame Rate. Mm,
ja. Und aber geiles Bild, total genial. Ich bin dann gerade eben noch mal extra an meinem Apple TV hier im Fernseher, der nur an einem älteren Full HD Fernseher ist, und habe dann dieselben Szenen noch mal geguckt. Ja, es ist so ein Bild, wo wahrscheinlich wieder 70-80% der Leute sagen, ich sehe da keinen Unterschied.
Ja.
Ich sehe. Ich bin der Meinung, dass das sieht man ganz klar. Also gerade nicht in jeder Szene. Ne? Also wir müssen jetzt nicht vorstellen, HDR oder Dolby Vision ist ein komplett anderer Film. Aber gerade in guten Szenen wird das Gras wird grüner, ne? Oder einfach die Farben kommen besser rüber. Ne? Das finde ich, merkt man schon. Ne? Vor allem, wenn es jetzt Sachen sind, die man sehr gut kennt. Ich habe ja jetzt hier mit Harry Potter einen Film auch angemacht, den ich schon 200 Millionen Mal gesehen habe. Alle Teile, ne? Weil den Rest, den ich schon so oft gesehen habe, ist so alt, dass das da gibt es kein HDR. Und da gab es noch 4:3, zum Beispiel bei Manta Manta. Ja, da ist auch, glaube ich, nichts mit remastered. Glaube ich zumindest nicht. Ja. Wäre schön, wenn. Bin ich sofort dabei. Wobei ich glaube, den in 16:9, das macht keinen Spaß. Der muss in 4:3 laufen dürfen. Und nee, auch hier ja. Home with Your Mother oder sowas, das ist alles nicht, das ist eh Netflix, da sehe ich keine Qualität. Also, um zurückzukommen, tolles Bild. Er wurde natürlich mit, was war das noch, tvOS 14.5 ausgeliefert, ich musste direkt updaten. Mhm. Übrigens habe ich gedacht, dann kommt erst das Click-Wheel, ne? Aber daran lag es nicht.
Das lag an mir. Ja gut, da werden sie bestimmt ein extra Bild für drauf gehabt haben oder sowas im Zweifelsfall. Ja. Aber ja, gut, das hat sich ja dann noch erklärt. Ja, was haben wir hier noch stehen, was du noch nicht angesprochen hast? Arc wirst du nicht ausprobiert haben können.
Nee, kann ich,
aus Ermangelung von Dual HomePods. Ne?
Ja, aber auch HomePods, genau.
Also können wir gerade mal einmal kurz drüber sprechen, weil das war mir jetzt auch so in den letzten Tagen erst so richtig hängen geblieben, dass also das neue Apple TV jetzt hier HDMI 2.1 Unterstützung mitbringt. Das ist diese High Frame Rate HDR Geschichte. Und also zumindest ist das Kabel, das unterstützt. Ne? Und zusätzlich gibt es dann jetzt noch Arc beziehungsweise Embedded Arc. Ich weiß gar nicht, was das ausgesprochen heißt, aber es wird hier immer davon gesprochen, dass es darum geht, dass das Apple TV jetzt das Audio durchrouten kann. Also im Prinzip genau das, was wir immer bemängelt haben, wenn man zum Beispiel so ein Stereo-HomePod-Setup von den eingestellten HomePods sich da hinstellen wollte. Denn da konnte man ja dann mit der PlayStation oder vom Fernseher aus, wenn man irgendwie hier Live-Fernsehen geschaut hat, Linear-Fernsehen geschaut hat, konnte man dann ja eben die Lautsprecher nicht benutzen. Also ein bisschen ungünstig ist. Ne? Und mir war gar nicht bewusst, dass da ein Standard am Kommen ist. Denn das ist dieses Arc, wo hiervon gesprochen wird, wo also dann über den HDMI-Anschluss quasi dann Audio-Routing gemacht werden kann, auch wenn das Apple TV selber da gar nichts abspielt. Ne? Das heißt also, wenn jemand anderes auf dem Fernseher Content abspielt, dann kann dann das Apple TV das durchpipen an die HomePods.
Da fällt mir gerade auf, dann brauche ich mich auch gar nicht mehr aufregen, weil HDMI 2.1 kann mein Fernseher nicht. Der kann nur 2.0.
Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob das separat ist. Das müsste ich jetzt mal nachlesen.
Ich habe gerade nachgeguckt. Ja, setzt 2.1 voraus.
Oh, und okay.
Dafür brauchst du aber dann auch schon echt teuren neuen Fernseher.
Mhm.
Und den werde ich mir jetzt nicht nochmal anschaffen. Und schon gar nicht bei Apples Audioabteilung, was die gerade für einen Murks machen. Dafür kaufe ich mir gar nichts mehr im Moment.
Ja, also vor allen Dingen, es gibt ja jetzt auch keine HomePods mehr und nur der alte große HomePod ist unterstützt und zwar auch nur im Stereo-Modus.
Ja,
das heißt, du musst auch noch zwei davon haben.
Der wird ja auch noch darauf beworben, ne? Also der ist auf dem Karton vom Apple TV 4K drauf. Man solle doch, das wäre doch für ein super Klangerlebnis eine tolle Idee, wo ich mir so denke, ja.
Ja, cool. Das hat hervorragend funktioniert, weil die interne Abstimmung.
Ja,
so. Vor allen Dingen auch wieder, man müsste ja annehmen, das müsste derselbe VP sein. Ne?
Und ja, deswegen, also irgendwie, ich komme da nicht mit. Ne? Also das ist auch das, warum ich sagen würde, ich würde jetzt gerade im Moment bei Apple wirklich kein Geld in Audio investieren. Also an groß kaufen. Ne? Also wenn du jetzt die AirPod Max guckst, dann kommt Lossless Audio, geht aber alles nicht mit deinen 500€ Kopfhörern. Ne? Also da ist jetzt so viel durcheinander, es kamen keine neuen AirPods in der letzten Zeit, die HomePods sind nicht gemacht worden, sie haben eigentlich nichts, was dieses Lossless wirklich braucht. Lossless, genau. Und das macht das Ganze total hinfällig in meinen Augen.
Ja.
Im Apple-Universum. Und deswegen, also ich verstehe das Konzept nicht. Und wenn sie damit jetzt an der WWDC um die Ecke kommen oder sowas, ne, dann kapiere ich nicht, warum sie es jetzt noch released haben. Dann hätte ich es auch da vorgestellt. Also,
ja. Es bleibt konfus, aber lassen wir es mal eine Sekunde zurückstellen, denn da kommt gleich ein Thema zu. Ich wollte nur noch gerade zwei Sachen loswerden, dann können wir das Apple TV als Berichterstattung hier abschließen. Also Arc hatten wir angesprochen, dann die YouTube-App hat Out-of-the-Box High Frame Rate HDR Support mitgebracht, habe ich gelesen. Hast du wahrscheinlich noch nicht ausprobiert, oder? Kannst du mal testen. Mal irgendwie hier MKBHD oder sowas, die machen bestimmt High Frame Rate 4K-Kram.
Die Frage ist, ob ich überhaupt die High Frame Rates kann, wenn ich nur HDMI 2.0 habe, fällt mir gerade ein.
Good question.
Das müssen wir nochmal nachschauen.
Ja, da gibt es bestimmt irgendwo einen Test oder sowas. Gut, aber ja, war auf jeden Fall interessant zu lesen und scheint dann wohl schon supported zu sein. Kannst du ja dann mal ausprobieren. Und ansonsten wollte ich eigentlich nur noch zusammenfassen, was so in den Medien darüber gesprochen worden ist. Im Prinzip haben wir das auch so ein bisschen angesprochen. Ne? Also eigentlich ist das so ein unspektakuläres Bump-Spec-Update halt eben. Ne? Das haben auch viele Reviewer gesagt. Also wenn die Fernbedienung nicht dabei wäre, dann wäre der Rest eigentlich fast nicht erwähnenswert.
Ja, das stimmt.
So war die Argumentation. Und da muss ich Ihnen auch an der Stelle zustimmen. Ne? Also so wie wir das auch vor einigen Wochen immer wieder mal besprochen haben, als es die Gerüchte zum Apple TV gab. Also ich hätte mir jetzt auch schon einen größeren Schritt gewünscht. Ne? Auch wenn die Fernbedienung natürlich eine schöne Sache ist, aber die hätten sie ja jetzt nicht unbedingt mit einem Update bringen müssen. Nee. Aber ja, gut. Ne? In dem Sinne kann man mal gespannt bleiben bei dem Chaos, was da momentan herrscht. Vielleicht kommt ja dann noch ein dickes, fettes Apple TV Update in einem halben Jahr und Sascha ärgert sich dann schwarz, dass er das andere gekauft hat. aber
Frage,
vielleicht
Frage,
auch nicht.
Die Frage ist, was ich dann davon nutzen kann, wenn ich gerne mit HDMI 2.1 habe.
Ja,
weiß nicht. Bei neuen Fernseher ist das wieder so ein teures Update. Also.
Wenn da jetzt die große Game-Konsole kommt, dann brauchen sie ja keinen neuen Fernseher.
Ja, und da kommt es aber dann wieder stark auf den Preis an. Ich jammer ja schon bei der PS5, also da weiß ich schon nicht. Und der wird ja dann deutlich teurer, garantiert. Also.
Ja, gut. Also muss man mal abwarten. Ich lehne mich momentan lachend zurück und mache mir jetzt bei nächster Gelegenheit erstmal langsam Gedanken darum, einen 4K-Fernseher anzuschaffen. Und bis ich das getan habe, ist dann vielleicht schon die neue Version gekommen oder auch eben nicht.
So langsam wie die updaten.
Ja, genau. Vielleicht dauert das wieder 5 Jahre jetzt. Ne? Also das ist ja genau der Punkt dann. So, und jetzt, wie gesagt, wo wir eben schon davon sprachen, es gab ein Interview mit Apple Marketing Vice President Tim Tverdal. Habe ich noch nie gehört, den Namen, aber haben wir jetzt zum ersten Mal zur Kenntnis genommen. Hat in einem Interview über das neue Apple TV 4K gesprochen und ist natürlich Marketingmensch, also die typischen Marketinggeschichten natürlich vor allen Dingen. Ja,
positiv, also, ne? Positiv.
Ja, natürlich. Davon ja HDMI 2.1 und High Frame Rate und ARC und alles, was wir gerade eben besprochen haben, wurde halt eben nochmal rausgestellt. Aber da waren noch ein, zwei ganz interessante Titbits drin. Und zwar Punkt 1 wurde er darauf angesprochen, es hätte ja das Gerücht gegeben, dass die Fernbedienung Find My Support hätte bekommen sollen. Warum das denn nicht passiert wäre, das wäre doch naheliegend gewesen. Eine sehr gute Frage.
Ja, definitiv.
Ja, so. Und die Antwort von Herrn Tverdal an der Stelle ist sehr, sehr typisch Apple gewesen. Aber gleichzeitig auch so ein bisschen was ein Facepalm, weil er gesagt hat, ja, man verliert die nicht mehr. Wir haben die Sticker gemacht, man verliert die jetzt nicht mehr.
Aber da muss ich in der Tat eingrätschen. Ich habe das ja vorhin gelesen, was du da geschrieben hast. Und habe mir gedacht, das probiere ich aus.
Aha,
und ich habe, meine ist mir schon oft in der, ich habe so eine Eckcouch, nee, nicht Eckcouch, so eine, mit so einem langen Teil dran an der Seite, ihr wisst, was ich meine, ne? Also du hast eine Sitzfläche und ein Teil an links an der Seite ist dran gesteckt, was länger ist. Mhm. Und da ist mir schon oft meine andere reingerutscht. Mhm. Und ich habe mich dumm und dusselig gesucht. Das passiert mit der neuen nicht mehr. Mhm. Ich habe es jetzt ausprobiert. Also die musst du schon so mit dem Daumen reindrücken und dann selbst dann bleibt die relativ weit oben stecken, sodass du sie so gut sehen kannst. Also da muss ich ihm insofern zustimmen, unter so ein Kissen kann die hinten immer noch rutschen, ne? Da hilft das nichts. Aber dazwischen, zumindest bei mir, schon deutlich, deutlich schwieriger. Mhm. Wahrscheinlich auch dadurch, dass sie halt hinten bauchig ist, ne? Und sich selbst abbremst und nicht mehr so ein, die andere, die, wie gesagt, die ist schon deutlich dicker.
Ja, aber ich suche ja meine auch ständig, ja, ist wieder irgendwo reingerutscht, aber ganz ehrlich, wo suchst du denn außerhalb der Couch? Also es kann ja nur in der Couch irgendwo sein.
Echt? Ja, also ja, bei uns ist das also genau andersrum. Also wir verlieren die eigentlich, also in der Couch landet die bei uns nicht. Wir haben überhaupt keine Ritzen. Also da ist natürlich jede Couch anders. Also wir haben immer das Problem, dass die entweder irgendwo unter Kissen oder Decken, die da rumfliegen, versteckt ist und man sie sucht. Aber wir suchen die auch im ganzen Wohnzimmer. Überall.
Nee.
Ja. Und deswegen musste ich auch herzhaft lachen, weil ich könnte den U1 brauchen.
Echt?
Okay. Ja, aber definitiv.
Das, also das ist wirklich ein nice-to-have-Feature, aber das ist wirklich absolut nicht, eigentlich nicht notwendig.
Ja, also, das kann man so oder so sehen.
Also ich finde auch, sie hätten ihn als Giveaway mit da reintun können, ne? Weil wenn sie schon so einen fancy Chip haben, wenn sie schon die Werbung gemacht haben bei einem AirTag, hier suchst du in der Couch, das schreit ja alles irgendwie nach Apple-TV-Fernbedienung, aber mich würde noch viel mehr interessieren, hat da keiner dran gedacht oder hat irgendwer gesagt, so ein Quatsch. Das würde mich viel mehr interessieren. Haben sie es verpennt? Sitzen die gerade in Cupertino und sagen sich, oh Gott, wir deppen? Ne? Oder sagen die sich, nee, das haben wir mit Absicht wirklich nicht gemacht.
Ja, das
irgendein Feature braucht die, braucht das neue Apple TV.
Achso, du meinst, die nächste Version bringt das, ja. Dann haben sie sich jetzt vor die Stirn geschlagen und gesagt, ach Mensch.
Dann ja, auf jeden Fall.
Vielleicht ist die Fernbedienung ja auch schon 3 Jahre fertig entwickelt gewesen und sie haben einfach nur kein Apple TV Update gebracht oder sowas. Ne? Also würde ich mich auch nicht wundern, wenn da mal solche Dinge passieren und dann sowas durchrutscht. Dann würden sie dann aber tatsächlich in etwas größeren Revisionen das dann mal nachziehen. Naja gut, also kann man dann einfach mal gespannt abwarten. So, aber jetzt kommen wir wieder zurück auf die HomePods von gerade eben. Und zwar wurde er dann auch nochmal darauf angesprochen, ja, wie ironisch das doch sei mit den HomePods, dass es die jetzt nicht gibt. Besonders, weil die eben auch beworben würden. Ne? Das ist das, was du gesehen hattest, wurde da auch explizit erwähnt. Und ich zitiere dann hier an der Stelle mal, was er gesagt hat. Apple is committed to making great audio products for the home. In the future.
Ja.
So, das heißt, haltet die Klappe, da kommt was Neues.
So ungefähr, ja. Also nochmal Frage ist, wann? Wenn sie sich damit zu lange Zeit lassen, hat sich schon jeder anders organisiert, ne? Mit seinem Apple TV, da braucht er nämlich auch kein Mensch, da brauchen sie auch nicht rummeckern, wenn es dann keiner kauft. Beim HomePod wird ja in meinen Augen der Grund gewesen sein, dass er sich scheiß verkauft hat. Ne? Das gehe ich mal ganz schwer von aus, sonst würde Apple den nicht einstellen.
Das weiß keiner so richtig. Ne? Vielleicht haben sie auch einfach nur den Chip nicht mehr gekriegt oder so ein Blödsinn. Das ist ja momentan in der Chip-Krise vielleicht auch ein Problem, was aufgetreten sein könnte. Es wurde ja auch gerüchtet, dass das Apple TV 4K nur deswegen geupdatet worden ist, weil sie den A10 nicht mehr produzieren lassen konnten. Oder weil ihnen die Reste ausgegangen sind und dann sind sie auf den A12 gegangen, weil sie den noch günstig anderweitig herstellen können.
Das kann natürlich gut sein.
Könnte auch sein, dass irgendwie TSMC die Linie irgendwie zumachen wollte oder sowas, die alte. Die haben ja dann auch da irgendwie unterschiedliche Linien, die sie dann so und so lange weiterfahren und dann zumachen, um sie dann wieder auf die neueste Strukturbereite dann vorzubereiten. Ne? Die haben ja nicht unendlich viele von diesen Fabrikanten.
Ja, ja, klar, logisch. Ne? Das kann natürlich auch gut sein, ja. Dann wäre das vielleicht wirklich nur so ein Notfall-Update oder sowas und dann kommt vielleicht wirklich noch was. Trotzdem hätte ich den HomePod nicht eingestellt. Ich hätte ihn dann einfach nur mit langer Lieferzeit erstmal gemacht und die müssen doch was in der Pipeline. Du kannst mir doch nicht sagen, dass sie immer noch nichts Neues für den HomePod fertig haben.
Ja, also dann sind sie auch ein bisschen lahm. Ne? Also sogar mit der Ankündigung jetzt, dass da quasi was kommt, weil wenn sie in the future sagen, heißt das ja committed darauf, dass auch neue Produkte kommen, kann ja dann nicht sein, dass sie nicht irgendwann mal was bringen, aber das ist dann wieder mal so typisch Apple Bullshit, dass sie dann nicht zumindest sagen, hey, wir haben die eingestellt, aber da kommt bald was. Ne? Also wir können die jetzt gerade nicht liefern. Die hätten ja auch einfach sagen können, können wir nicht liefern wegen Produktionsschwierigkeiten und dann hätten sie dann einfach die neuen gebracht.
Ja, genau, ne? Sowas
wäre ja nicht so schlimm gewesen.
Dann sagt man momentan nicht lieferbar, ne? Und dann steht das Ding halt so da und dann kann man ja auch ruhig offiziell sagen, wegen der Chipkrise von mir aus, schiebst du irgendwo drauf, ist ja egal. Und dann haben sie jetzt noch mal ein paar Monate. Klar, dann sollten sie sich auch nicht mehr 2 Jahre Zeit lassen oder ein Jahr. Das ist dann einfach zu lange. Mhm. Weil du verlierst einfach die Leute. Guck mal, selbst ich bin am Überlegen, ich brauche irgendwas. Ne? Also der Ton in meinem Wohnzimmer ist scheiße. So, ein HomePod habe ich mir nicht gekauft, 2 Stück, weil ich gesagt habe, da kommen neue, da ärgere ich mir den Arsch ab. Mhm. Jetzt sind die Dinge eingestellt. Was werde ich wohl machen, früher oder später? Kaufe ich mir von Bose oder sonst wie eine Soundbar? Und dann werde ich Teufel tun und mir noch was von Apple kaufen später. Ne? Ja. Das verstehe ich halt einfach nicht. Wenn ich aber wüsste, da kommt noch was. Ja.
Aber. Siehst du, bleibt konfus. Was nicht mehr ganz so, nicht mehr ganz so konfus ist, das ist das Thema Beschleunigungssensor und Gyroskop, die in der Fernbedienung ja fehlen in der neuen. Da hat nämlich hier Herr Twerdahl auch gesagt, ja, war Absicht, haben wir rausgenommen. Denn der Controller soll nicht mehr als Game-Controller verwendet werden. Sie möchten jetzt lieber, dass der Nutzer dedizierte Game-Controller zum Spielen benutzt. Das ist jetzt natürlich eine 180-Grad-Wende im Vergleich zu dem ersten Release von dieser Fernbedienung damals.
Ja,
ne? Wo sie ja sogar darauf bestanden haben, dass die Spiele das unterstützen müssen. Ne? Und Game-Controller exklusiv auch gar nicht verlangen durften. Und jetzt machen sie eine 180-Grad-Wende und sagen, die ist nicht zum Spielen.
Ja, war aber auch war irgendwo klar, weil wenn du schon mal mit der Fernbedienung gespielt hast, es war jetzt kein richtiges Game-Erlebnis, ja.
Klar.
Im Gegensatz zu den normalen Controllern. Dafür ist halt einfach nicht ausgelegt. Und ist doch klar, jetzt die verkaufen ja ab jetzt sogar die Sony PlayStation-Controller.
Ja, genau. Gerade eben gelesen, dass sie es jetzt im Store und im Online-Store verkaufen.
Ja, also die haben da wirklich einen guten Deal wahrscheinlich mit Sony gemacht. Und ja, das können die im Moment auch nicht toppen. Also.
Ich hätte jetzt gesagt, das ist schon länger so, aber ich kann mich auch vertun. Aber trotzdem, das Commitment zu richtigen Game-Controllern ist A, richtig und auch der einzige Weg, diesen Käse, den sie da am Anfang gemacht haben, du musst auch diese blöde Fernbedienung unterstützen, war nix. Mhm. Sie haben sich leider sehr viel Studios damit vergrault und ich hoffe, die haben noch mal Bock. Allerdings ist natürlich auf sowas immer schwer zu zählen. Ne? Da kommt der nächste Produktmanager, dann sieht das wieder anders aus. Weiß nicht, keine Ahnung, wer da noch Lust zu hat. Da müsste Apple natürlich auch einen vernünftigen Anreiz schaffen. Ja. Also das sehe ich so noch nicht. Ich wollte immer mal irgendein Arcade-Spiel mit ausprobieren. Mit Controller habe ich aber bisher noch nicht.
Mal sehen. Gut. Also ich finde halt eben einfach nur, dass das hinterlässt so ein bisschen was einen Schalengeschmack. Ja? Dass ich jetzt mit der Standardausrüstung, die aus der Packung rausfällt, jetzt kein Spiel spielen kann.
Das stimmt, ja.
Ne? Das verhindert das ja jetzt quasi. Ne? So, und jetzt von einfachen Klicki-Klick-Spielen abgesehen, die du natürlich immer noch machen können wirst, ist halt eben dann alles andere jetzt nicht mehr möglich. Wo ist denn da jetzt bitte die strategische Weitsicht? Wo ist das Bundle mit dem Controller zusammen?
Also, ja? Ich würde sagen, hier, da ist die strategische Weitsicht. Die könnten, jeder hat doch ein iPhone eigentlich, wenn Apple TV kauft, dann könnte man doch den Controller nutzen. Also die könnten das schon. Warum sie es nicht machen, verstehe ich nicht. Aber
das ist doch dann, aber mit wenn du da jetzt das Gyroskop vom iPhone nimmst, hast du dasselbe Spielerlebnis wie vorher schon. Also das kennen wir auch von
der Wii oder so. Bisschen besser in der Hand als
diese Klick. Ja, ein bisschen, aber du kannst ja jetzt, sie haben ja nicht umsonst auch die
Game. Nein, aber was Daniel sagte, also ich finde das Argument gut, weil das stimmt, ne? Du kaufst dir so ein Apple TV, willst da zocken, aber kannst nicht, weil du keine Fernbedienung hast.
Das ist schon richtig. Also wenn du es als Gaming-Device verkaufen willst, gehört in einem Bundle auch ein Controller rein, wobei dann halt diese Politik sehr groß ist, ob mit Xbox oder mit PlayStation, weil da streiten sich die Geister zumindest zu meiner Zeit noch, wo ich da regelmäßig gespielt habe.
Das war schon
immer so. Aber genau, du legst ja jetzt als Apple sowieso nicht von Microsoft oder von Sony einen Controller bei. Dann machst du doch entweder eine Kooperation hier mit SteelSeries oder sowas, was sie vorher mal gemacht haben, oder sie machen einen eigenen. Mein Gott, nochmal, das ist doch jetzt auch nicht das Ding. Sag ich jetzt ja als nur was Kontrolle angeht, aber ne, also man müsste doch da zumindest was bauen können, was irgendwie generisch dabei sein könnte. Oder
ja, das kann man Gaming-Pack. Kann man definitiv, aber wie gesagt, auch da streiten sich, finde ich, schon immer die. Es gibt, ich kenne das immer noch als ganz klare Linie, entweder PlayStation oder Xbox, nichts anderes. So, und da sind die Leute, die damit spielen, sehr intolerant, sage ich jetzt mal. Und da gibt es ja dann schon Custom-Anpassungen für so PlayStation 4 und 5, oder 5 weiß ich nicht, aber 4-Controller gibt es da so richtige Custom-Sachen, da kostet der Controller 300 Euro. Ne? Also absolut der Wahnsinn, was die Leute sich da machen und bauen und kaufen.
Es geht nichts über den Competition Pro.
Was war das?
Das war ein Controller ganz am Anfang.
Also. Vor meiner Zeit vielleicht.
Irgendwann vor deiner Zeit, genau. Mhm. Da gab es für einen Amiga, gab es damals den Competition Pro, den hast du nicht kaputt gekriegt. Das war der Joystick schlechthin.
Okay. Ja gut, ich fand aber auch den vom N64 zum Beispiel auch cool. Ne? Der hat ja so drei Griffdinger, das fand ich auch ganz cool.
Das Dreierhörnchen, ja.
Genau, also alles Riesengeschmackssachen. Mittlerweile hat sich das ja eingefahren, wie gesagt, auf in der Regel zwei Controller und Sony und Microsoft machen ja mit Absicht da nicht so eine Riesen-Iteration immer drin, weil die ergonomisch getestet sind, die Leute sind dran gewöhnt und jammern sowieso schon, wenn die leicht veränderst. Mhm. Und deswegen sind sie da ja selbst immer vorsichtig. Und dann mit einem komplett neuen um die Ecke zu kommen, da würde ich vielleicht, also auf der einen Seite legst du das nicht bei, da stimme ich dir zu als Apple. Auf der anderen Seite wäre vielleicht die Wahl nicht schlecht, dass einfach sagt, kriegst du und kostet dasselbe, ob du ein PS4 oder 5 oder ein Xbox Schlag mich tot Controller dabei tust.
Geil, den kriegst du sogar noch.
Was? Das Amiga-Ding? Eieiei. Ja, also wie gesagt, auch da ergibt sich für mich kein Bild. Ne? Also dieses Bild, was Apple da zeigen will, ne? Also für Filme ja, ne? Abgesehen von dem Audiokram, weil da haben sie jetzt gerade alles versaut, was sie noch versauen konnten. Ja. Ja? Aber für Spiele hast du kein Bild. Ne? Also beim Video 4K, Dolby Vision, bla, alles toll, das Ding macht auch ein schönes Bild, alles super. Bei Spielen, weiß ich nicht. Also wenn da nichts kommt, dann kannst du das auch eingraben. Aber wenn du Spiele willst, ja, dann musst du auch den High-End-Prozessor da reintun. Ja, und nicht einen von vor 3 Jahren.
Ja, das war für mich quasi die Aussage, dass sie da eben nicht genau das machen wollten, was gerüchtet worden war. Also gut, klar, der A12, der ist natürlich deutlich besser und der ist schon fetzig, aber da kannst du halt eben nicht mitstinken.
Nee.
Ja, da kannst du halt eben ein bisschen besseres Apple Arcade machen. So, aber auch da, ehrlich gesagt, hätten sie schon einen eigenen Controller oder sowas machen können für. Ne? Immerhin, das ist eine Hardware-Company. Jungs, die müssen das einfach nur zusammenschmeißen. Suchen sich jemanden, der ein bisschen was Ahnung hat davon und dann Hardware bauen können sie.
Ne? Genau, potenziell können sie das. Das sehe ich auch nicht als Problem. Wie gesagt, ich weiß aber nicht, wo sie da hinwollen, ne? Finde ich mit dem Apple TV. Das ist für mich.
Das glaube ich keiner.
Genau, Frage ist, ob Apple das weiß, ne? Also dieses Bild, Ja, entzieht sich mir noch komplett, ne? Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, ne? Also bei iPhone, AR, ne, da kann man es ja deuten, ne? Und dann vermutet man ja sehr viel und da ist auch viel Gerücht dabei. Aber im Apple TV, das ist, wie gesagt, jetzt wieder so ein Stiefkind-Update, ne? Wo du gesagt hast, komm, hier, bitteschön. So. Aber ansonsten ist so auch nichts.
Ist und bleibt Tims Hobby, ne? So wie es gesagt wurde, auch ursprünglich.
Ja, genau. Er hat ja auch keine Beteiligung auf dem Markt der Abspielgeräte.
Ja, sie haben da viel falsch gemacht in der Vergangenheit, ne? Vor allen Dingen halt eben auch den Preis zu hoch, pushen den Preis jetzt weiter, ne? Verkaufen weiterhin diese HD-Version, die schon uroll ist. Gerade wenn du jetzt Apple Arcade und sowas darauf eigentlich anbieten können willst, was willst du denn dann mit diesem alten HD Apple TV noch?
Ne? Ja, also das, und der ist ja auch nicht günstig, ne?
Ja, eben. Ne? Ja, also strategisch sehr viele große Fragezeichen.
Gut. Definitiv.
Aber zurück zum Herrn Tverdal. Als letztes hatte ich mir hier noch aufgeschrieben, sprach er noch davon, dass sie sich doch sehr toll an den Bedürfnissen der Kunden orientieren würden. Musste ich ein bisschen schmunzeln. Er betonte aber dann hier an der Stelle, dass er zum Beispiel weiß, dass die Nutzer heutzutage anders, als es damals geplant gewesen wäre bei der alten Fernbedienung, jetzt ihr gesamtes Fernseher-Gerät-Setup mit der Fernbedienung vom Apple TV ein- und ausschalten wollen. Deswegen hätten sie zum Beispiel jetzt auch den dedizierten Power-Button da drauf gepackt. Naja, gut. Also das kann ich nachvollziehen. Hatte ich ja auch gesagt hier. Ich habe das auch immer damit ein- und ausgeschaltet, auch wenn halt eben über das Menü bisher. Und eine dedizierte Taste ist natürlich schneller mal gedrückt, als irgendwie im Menü gedrückt halten und dann nochmal drücken. Das kenne ich vor allen Dingen auch von Töchterchen sehr gut, die dann manchmal verrutscht und dann macht sie aus Versehen einen Profilwechsel oder geht in die Musik-App. Alles, was dann in diesem Seitenmenü, ja, wo der Ruhezustand also drin ist,
noch
ist.
Einen dedizierten Ein-Ausschalter halte ich auch für richtig. Ja, definitiv. Genau.
Also da stimme ich ihm zu. Ansonsten fand ich das eher zum Schmunzeln, dieses Interview. Ich kann ja mal einen Link in die Shownotes packen, könnt ihr euch das nochmal anschauen. Und ja, so viel dazu. Okay, so, nächstes Thema, AirTags. So, als allererstes habe ich Nachschub gekriegt. Und zwar, ich zeige mal für die Videonutzer mal gerade in die Kamera, was ich noch bekommen habe. Und zwar der Belkin Secure Holder with Keyring war noch auf Backorder. Das sind diese Belkin Keyrings, Keyfobs, die von Apple angeboten wurden, die aber nicht lieferbar waren. Die sind jetzt also gekommen. Das ist auch heute angekommen in einem schönen kleinen Paket per Express. Wunderbar. Also 15 Euro hatte der, glaube ich, gekostet. Ich habe gar nicht nachgeschaut. Vielleicht waren es auch 14 oder 16 Euro, aber sowas um den Dreh. Also deutlich günstiger als alle Apple-Sachen. Und die Konstruktion von diesem Fob ist eigentlich ganz schön. Das ist quasi eigentlich nur so zwei Hartplastikschalen, wo man den AirTag in der Mitte reinlegen kann. Und dann gibt es an einer Stelle gibt es so eine Möglichkeit, wo das einrastet und dann kann man das so schräg zur Seite drehen und dann rastet das fest ein und ist dann quasi verschlossen und genauso entgegengesetzt kann man es wieder aufdrehen auch. Dieser Kunststoff ist Hartplastik, also der bewegt sich auch nicht, der ist schön stabil, ne? Kann man schön hören. Und hat halt eben in diesem Hartplastik auch schon ein Ringchen drin. Ich zeige das den Videoguckern nochmal und letzten Endes ist dann da noch hier so ein Keyring dabei, den man dann da durchdrehen kann oder halt eben auch direkt irgendwo an den Schlüsselbund machen kann, damit es schön kurz ist. Ja, so sehr unkompliziert und unaufgeregt, aber macht, glaube ich, das, was es soll. Ist sehr stabil, wird also bestimmt einiges an Schlägen oder sowas aushalten und lässt sich halt eben problemlos an den Schlüssel machen. Praktische Erfahrungen habe ich jetzt natürlich an einem Tag noch nicht gesammelt. Ich muss es dann mal an meinen Schlüssel noch dran machen. Aber ich glaube, man kann jetzt, ohne weiter drüber nachdenken zu müssen, da schon eine erste Empfehlung zu aussprechen. Besonders, weil die so günstig sind im Verhältnis zu den Apple-Dingern. Da hatte ich ja auch von zweien berichtet, ne? Einmal dem Keyfob aus Leder und dann noch diesem Strap, was man so an andere Sachen dran machen kann, so Trageriemen so irgendwie vom Rucksack oder an Reisetasche oder irgendwie sowas, Sporttasche oder was auch immer. Ich habe das schon so überall dran gehabt mittlerweile und das klappt eigentlich sehr gut. Auch der Keyfob von Apple aus Leder, den meine Frau benutzt, funktioniert tadellos, verhält sich wunderbar, ist auch nicht aufgegangen oder hat irgendwie den AirTag verloren oder irgendwie solche Geschichten, was natürlich da dann immer das Worst-Case-Szenario wäre. Aber wie gesagt, da können wir jetzt auch noch nicht viel mehr drüber berichten. Warum erzähle ich das? Eine Serie von AirTag-Hüllen, die macht leider kein gutes Bild. Und das sind die teuersten. Und zwar guten, natürlich wahnsinnig viel gekauften Hermes-Keyfobs, beziehungsweise alle drei Varianten genau genommen. Da geht es hier jetzt drum. Und da hat man in den sozialen Medien hat man Fotos gesehen, wo, gerade mal kurz ein Interlude: Wer zur Hölle kauft diese Dinger eigentlich? Ja, weil, also ich kann mir einfach weiterhin nicht in meinen Kopf brennen, wer bereit dazu sein sollte, so viel Geld für so ein Dingelchen zu bezahlen. Also ich bin vollkommen irritiert, dass die Leute das gekauft haben, dass das kaputt gehen kann. Ja, das mal vorweg. Aber schreibt mir doch mal, warum habt ihr euren Hermes-Tag gekauft und
ganz im Ernst, also 400
gewesen.
Also zwischen 300 und 450 Euro für so ein Ding auszugeben, ne, ist ja schon sehr stabil und ich meine, dass die Qualität da nicht stimmt, ist natürlich doppelt peinlich für Hermes und ja, aber muss ja jeder selber wissen, was er sein Geld für ausgibt. Ich finde es nur halt, wenn du so ein Accessory zu, also für das Accessory ein Accessory eigentlich, ja. Ne? Mhm. Also, und das ist teurer, ja, quasi. Das ist ja quasi, das ist ja teurer als mein Rucksack.
Ja, ja.
Klar. Oder als mein Schlüssel. Also für 450 Euro kannst du die meisten Autoschlüssel nachmachen lassen. Da würde ich ja gar nicht nach dem Schlüssel suchen, da würde ich nach der Hülle suchen. Ja.
Ja.
Also das war totaler Wahnsinn. Aber der Markt scheint ja da zu sein. Ist nicht unserer, denke ich, aber er scheint ja vorhanden.
Ja, gut. Okay, also erklären wir nochmal gerade das Qualitätsproblem, was sie wohl scheinbar haben. Also während der Apple-eigene Keyfob aus Leder einen sehr großen Druckknopf hat. Ich hatte das ja damals erklärt, dass wenn man den AirTag da reinmacht, dann mit so einem relativ großen metallenen Druckknopf dann das Ganze verschließt und das dann auch ziemlich sicher ist. Und bei dem Hermes-Fob ist das, oder den Fobs, wie heißt das eigentlich auf Deutsch? Wie sagt man das? Schlüsselanhänger. Ja, ne? Ja. Bei den Schlüsselanhängern, die sind deutlich filigraner. Die sind relativ schmal, die Lederstreifen dort an der Stelle. Und da ist dann ein sehr kleiner Druckknopf drauf. Und wenn Sachen klein werden, gerade wenn man mit Naturprodukten wie mit Leder arbeitet, dann kommt man natürlich früher oder später in Probleme rein. Also als ich das erste Mal das Bild gesehen habe, habe ich mir gedacht, wer hat denn das designt, dass die so winzig sind? Ne? Und dann diese Druckknöpfe da drin, dass die dann ausreißen, das wundert mich nicht, ja, weil Leder, ja, also wenn Leder eine gewisse Weichheit hat, das ist ja ein Qualitätskriterium, ja, also wenn du gutes Leder hast, das ist dann auch ein bisschen beweglich und wenn die dann so super schmal sind, dann haben die halt eben kein Spiel und dann neigen die halt eben dann dazu zu geben und auszureißen. Ne? Wundert mich, dass das bei Apple keinem so richtig bewusst gewesen ist. Ne? Oder das hat halt eben keiner lange getestet oder sowas. Oder das ist einfach von Hermes übernommen worden, das weiß man natürlich auch nicht. Aber ist irgendwie schon so ein bisschen was WTF. Also wenn man sich das anschaut, dann denkt man sich gleich, ja klar, reißt das aus. Was hat Apple gemacht? Sie haben jetzt momentan den Verkauf tatsächlich eingestellt. Das heißt, sie haben da wohl tatsächlich ein Massenproblem Und es wurde auch von mehreren Leuten berichtet, die sich Ersatz-Schlüsselanhänger über Apple Care dann irgendwie geordert hatten und die dann gar nicht mehr ausgeliefert worden sind, weil sie die dann zurückgerufen haben. Also die Ersatz-Schlüsselanhänger sind dann gar nicht mehr ausgeliefert worden. Da scheint dann wohl irgendwas auszustehen. Vielleicht haben sie die jetzt zurückgezogen, um die Charge zu prüfen. Vielleicht wollen sie eine Anpassung machen und dann neue produzieren oder was, bevor sie da jetzt dann die nächste Runde ausliefern und die wieder alle kaputt gehen. Das macht ja dann noch Sinn. Bin mal gespannt, wie da die Kommunikation weitergeht jetzt.
Definitiv, ja.
Ja. Immerhin, bei dem Preis darf man sich dann auch aufregen, dass die kaputt gehen in dem Sinne.
Das auf jeden Fall, ja, ja. Da darf man sich ganz klar aufregen, ja.
Ja, also, genau.
Was mir noch bei AirTag einfällt, ich glaube, das haben wir gar nicht erzählt, Thorsten, ich habe mir AirTags getauscht.
Ja, ja.
Und wie war das mal, du hast deinen als verloren gemeldet, ne?
Genau, also erstmal, ich habe ja von Sascha einen AirTag mitgenommen und da habe ich schon abends eine Meldung bekommen, dass sich ein fremder AirTag in der Nähe befindet und der mich aufzeichnet, mein Bewegungsprofil aufzeichnet.
No, also der mit dir reist, ne?
So genau, mit dir reist, korrekt. Also es ist nicht so, dass es 3 Tage erst dauert, bis die Meldung kommt, vielleicht in manchen Fällen, aber wie gesagt, bei mir, ich war vormittags bei Sascha und abends um 23 Uhr habe ich die Meldung bekommen.
Das war schnell, ja.
Ja, also du hast das relativ flott geschoben. Ich habe den nicht als verloren gemeldet natürlich. Ne? Ich habe den meinen nur ihm mitgegeben. Genau. Und dann hast du die Meldung bekommen. Und und du hast deinen als verloren gemeldet, ne?
Genau, ich habe den als verloren gemeldet, ja.
Ich habe dann erstmal gar nichts von dem gemeldet. Der lag bei mir nur auf dem Tisch. Mhm. Ich habe auch bis heute, glaube ich, vom iPhone keine Meldung. Ich glaube aber, ich habe einen Fehler gemacht und zu früh das iPhone dran gehalten. Wenn du es nämlich dran hältst, kommt natürlich dann die Meldung. Hier wurde als verloren gemeldet. Dann wurde mir dann auch, weiß ich gar nicht, glaube deine Kontaktdaten angezeigt. Ne?
Ja, meine Telefonnummer. Ne?
Ja. Und wenn ich den aber jetzt bewege, wenn ich den jetzt vom Tisch und schüttel den mal so ein bisschen, ne, so dass er sich bewegt, dann fängt er an zu piepen.
Ah.
Dann fängt er die ganze Zeit an zu, also dann fiebt er die ganze Zeit und
macht. Okay, weil ich habe ja diesen Lost Mode, den habe ich wieder rausgenommen, ne?
Das habe ich gemerkt, genau. Wenn ich den jetzt antrigger, dann zeigt er mir auch nicht mehr deine Daten. Da habe ich dann vermutet, den hast du nicht mehr als verloren gemeldet.
Genau, das habe ich
wieder rausgenommen. Da sagt er mir dann, also da piept er dann halt, wenn ich ihn vom Tisch nehme. Also das scheint schneller zu gehen. Ich glaube, dieses 3 Tage ist, wenn du kein iPhone hast. Vermute ich jetzt mal.
Nee, das war eigentlich nicht die Aussage. Ne? Eigentlich stand da einfach nur 3 Tage. Aber keine Ahnung. Also im Prinzip finde ich das sogar besser als in 3 Tagen. Da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, dass es eigentlich zu lang ist.
Ne? Genau, also definitiv. Ne? Wenn, die können das ja ruhig sogar früher machen. Ne? Also generell ist das ja gewollt. Stell mal vor, aus Versehen, Thorsten, ich hätte einen selben Schlüsselbund, ne? Ähnlich. Und er steckt aus Versehen meinen ein. Er muss jetzt nicht ins Auto, wo er es direkt merkt, ne? Sondern fährt mit der Bahn und das Ding meckert aber schon auf dem Weg zur Bahn und sagt, ey, du hast einen AirTag, der nicht dir gehört, der mit dir geht. Na, da bist du ja eigentlich froh, wenn er nochmal zurückkommt. Hat immer, ich habe den falschen Schlüssel geschnappt. Ne? So, das ist ja eigentlich dann was Positives, also eher als was Negatives. Also, aber es scheint also doch schon flotter zu gehen. Das wollte ich wenigstens gerade mal berichten.
Ja, ja, sehr schön. Gut, ja, dann eine Kleinigkeit, die mir noch aufgefallen ist bezüglich der iPad Pros, die ja auch ausgeliefert wurden letzte Woche. Und zwar wurde da erwähnt, dass auch die iPad Pros mit Mobilfunk, da gibt es ja jetzt die 5G-Version, dass die jetzt auch Allow More Data on 5G als Modus unterstützen würden. Das ist dieses Ding, wo wir uns damals schon am Kopf gekratzt haben, als das im Herbst mit den iPhone 12 gekommen ist, wo sie sich tatsächlich haben einfallen lassen, verschiedene Features nur anzubieten, wenn man sich wirklich im 5G-Netz befindet.
Ja. Ja, das ist so ein gemachtes Feature, ne? Also
künstlich gemachtes Feature.
Ja, manche.
Also wir haben ja oft und viel über Netze und die Qualitäten gefrotzelt und so, aber wenn ich mir so ein ordentliches Telekom-LTE-Netz angucke in der Innenstadt oder sowas, der hat doch keinen, also das ist doch so dermaßen schnell, da gibt es doch jetzt keinen Grund, irgendwie FaceTime schlechter zu machen, weil du nicht
in 5G drin bist. Das Datenvolumen, ne? Aber dann musst du halt entweder einen Switch einbauen, wo du sagst, welche Qualität du übertragen willst, ähnlich wie bei der Musik. Ja. Da kannst du es ja wunderbar einstellen über Mobilfunk und WLAN. Mhm. Aber es gibt für mich keinen Grund, dass man sagt, du kriegst ein Full HD FaceTime nur über 5G. Vor allem nicht mal über WLAN zu Hause. Ne? Also mein WLAN ist jetzt schneller als 5G. Ja, aber total albern. Also ich muss das nicht verstehen. Tue ich auch nicht. Ist für mich absolut schleierhaft. Das ist, wie gesagt, so ein weiß ich nicht, so ein Möchtegern-Feature in meinen Augen.
Interessanterweise sind Ihnen ja auch nur zwei Features eingefallen, die Sie da einbauen wollten. Und zwar iPadOS-Updates über 5G. Ne? Also du kannst dann nur, wenn du das eingeschaltet hast und im 5G-Netz bist, iPadOS-Updates über Mobilfunk runterladen. Ansonsten darfst du nicht, egal.
Finde ich total nervig übrigens.
Was deinen Vertrag angeht und so, ja genau. Weil,
selbst wenn das so 140 MB-Updates sind, weißt du?
Ja, genau. Gib mir doch einfach einen Schalter. Ich möchte das runterladen. Ja, oder bestätigen. Ja, ich möchte wirklich meine Daten verbrauchen. Gib's mir.
Ja, ist nur meine Sache.
Ja, so und dann hier Super HD FaceTime. Aber das habe ich auch noch nicht gesehen, weil das geht ja auch im WLAN nicht an. Weil WLAN ist nicht schnell genug dafür wahrscheinlich.
Total albern, also tut mir leid. Aber gut, das ist halt ein gemachtes Feature und kann man nur hoffen, dass das irgendwann fallen gelassen wird, wenn 5G normaler geworden ist und man das vielleicht dann auch runterbricht. Gerade mit Hintergrund auf Unlimited Tarif etc. Ne, ist das ja eh alles irgendwie totaler Schwachsinn. Mal davon abgesehen, dass das halt das im WLAN nicht geht, schon totaler Blödsinn ist. Mhm. Ne? Aber gut. Jo. Ist wie es ist. Übrigens, nächstes Feature dann, womit wir auch zum neuen Thema kommen können, der nächste Thema ist dann, warum haben sie es nicht direkt bei Lossless auch gemacht? Bei Lossless Music. Ja. Wobei das ja noch kommen kann. Warten wir es mal ab.
Ja, das ist genau das. Da kriegst du den Schalter. Ne? Warum haben sie das dann bei den anderen Sachen nicht gemacht? Da war irgendwie ein Produktmanager wieder etwas überschwänglich und hat gesagt, ja komm, da brauchen wir was Geiles. Ne? Wahrscheinlich die Netzbetreiber hier. Das ist ein 5G-Feature.
Ja. Wahrscheinlich.
Killer-Feature.
Das kann gut sein.
Sehr gut. Gut. So, nächstes Thema.
Bieten wir genug Datenvolumen an für die Software-Updates? Nee. Das nicht. Aber du kannst es potenziell laden.
Wer braucht denn mehr als Gigabyte?
Genau.
Ja, komm, das Fass machen wir jetzt nicht mehr auf. Nee. Aber apropos Gigabyte. Lossless passt da auch nicht drüber. Was hat Apple gemacht? Sie haben eine FAQ veröffentlicht zum Thema Lossless. Das hätten sie vielleicht bei der Ankündigung schon tun können. Ja, weil das war ja doch munteres Rätselraten in verschiedenen Bereichen. Und an der Stelle haben sie jetzt einige Sachen genauer hier angegeben. Wir können das gerade einmal kurz durchgehen. Also hier steht explizit drin, dass Bluetooth-Verbindungen nicht dafür gedacht sind, um Lossless zu übertragen. Das heißt also, alle Geräte, die via Bluetooth-Verbindung und nur via Bluetooth-Verbindung ihre Musik oder ihr Audio erhalten, können Lossless nicht unterstützen. Das heißt also, die AirPods, mal von den AirPods Max noch abgesehen, da kommen wir gleich nochmal drauf, aber die sind scheinbar wirklich draußen, zumindest nach dem Support-Dokument hier, was, wie wir gleich sehen werden, tatsächlich relativ ehrlich ist. Deswegen sage ich das schon vorweg. So, ne? Aber das hatte ich ja letzte Folge auch schon gesagt, das hätte mich auch gewundert, weil Apple hätte ganz schön zaubern müssen, um den Bluetooth-Standard so zu hacken, dass sie das übertragen bekommen, weil die Bitrate von diesem Standard halt eben einfach nicht ausreicht, um mehr zu übertragen. Ne? Das AAC komprimierte Audioformat, was da jetzt schon drüber geht, das ist schon hart an der Kante für das Bluetooth, was es eben bisher gibt. Ne? Da müsste mal im Prinzip mal ein Update kommen, dann könnte das natürlich sehr schnell unterstützt werden, aber dafür muss dann erstmal die Hardware-Fähigkeiten erweitert werden von den Bluetooth-Chips und da ist ja dann auch nicht nur Apple im Boot, sondern halt eben dann auch die anderen Anbieter alle und das scheint dann also wohl ein längerer Weg zu sein, da muss man dann mal gucken, ob sich das lohnt, das ist ja dann auch immer die Frage, ob sich das überhaupt hören ließe, wenn man das jetzt so mit den Standard-AirPods hört oder so. Aber bei den Max wäre das natürlich schon ein Verlust, ne? Also wenn man das jetzt gar nicht könnte. Bei dem Max übrigens wurde nochmal konkretisiert, dass über das Kabel wo ja ein analog zu Digitalwandler drin ist, denn das Kabel, das ist ja dafür da, um analog Quellen, also mit Klinkenanschluss, über den Kopfhörer anzuschließen und zu hören. Und da der Kopfhörer ja voll digital ist, haben sie da tatsächlich ja den Analog-Digital-Wandler in das Kabel gepackt und in diesem Sinne dann also dort jetzt die Einschränkung in dem Kabel drin und haben an der Stelle jetzt auch hier bestätigt, dass das nicht not completely lossless ist. Das hatten wir ja letztes Mal schon noch so angerissen. Das war da so gerade erst rausgefallen. Das hat also wohl damit zu tun, dass die Digitalverarbeitung dahinter wohl scheinbar nicht in der Lage ist, das viel höher qualitativ dann weiterzureichen von dem analog zu Digitalwandler dann. Vielleicht ist da ein Datenratenlimit oder sowas an der Stelle drauf. Vielleicht kann der Chip das nicht besser, der da hinten dahinter ist. Ne, ist ja der bekannte, was ist er jetzt, H1 oder W1? Wir waren letztes Mal schon durcheinander gewesen.
Ne? Nachgeguckt. Ich google mal gerade parallel, das will ich jetzt auch wissen.
ja, wenn ich raten sollte, dann ist es jetzt der H1. Das war, glaube ich, der neuere. Ja, gut, also bleibt dabei, dass sie sagen, will not be completely lossless. Also es würde wohl etwas besser werden, wenn man jetzt losses dann über diese analoge Schnittstelle dann über das Kabel an den Kopfhörer bringen würde, aber man kann nicht erwarten, dass die vollständig lossless fähig werden. Das ist natürlich ein bisschen schade, ne? Das hatten wir letzte Woche ja auch schon gesagt, zeugt nicht unbedingt von Weitblick, von der Audioabteilung. Ja,
vielleicht bringen sie nur ein neues Kabel und dann geht's, wenn es wirklich am Kabel liegt.
Ja, jein. Also das hört sich dann jetzt nicht so an, als müssten sie nur das Kabel austauschen und wären dann damit auf der sicheren Seite. Da kommen wir gleich noch zu einem anderen Beispiel. Das scheint dann wohl auch eher das Processing im Hintergrund zu sein. Vielleicht ist der Chip die Einschränkung. Das sagen sie hier ja nicht ausdrücklich. Sie sagen nur, dass über das Kabel das etwas besser wird.
Was ist das denn für ein Kabel bei den AirPod Max überhaupt?
Das ist halt eben ein 3,5 mm Klinker auf Lightning.
Ah, okay.
So, und in dem Kabel ist ein analog zu Digitalwandler drin. Hm. Im Prinzip genauso, wie wir das auch schon von dem guten alten Lightning auf 3,5 mm Adapter kennen vom iPhone damals. Also die kriegst du ja immer noch. Ne? Und das ist nämlich dann der nächste, wo hier drauf eingegangen wird. Und zwar dieser Adapter, wie gesagt, Lightning auf 3,5 mm, aber halt eben der ans iPhone drankommt. Da wurde von Apple genau gesagt, ja, der unterstützt lossless, aber nur die kleine Variante mit 24-Bit 48 kHz. So, das ist doch mal eine Aussage. Das ist schön. Ja, das heißt also, der Digital-Analog-Wandler, den sie in diesem, wohlgemerkt andersrum, das ist ja für raus, den sie da drin haben, der ist halt eben für die kleine Lossless-Version gut genug. Wenn sie sich das trauen, da hinzuschreiben, dann wird der auch gut genug dafür sein. Muss man dann mal testen, wenn Lossless jetzt verfügbar wird, ob man das dann wirklich hören kann. Das können wir ja hier mit den Beats oder sowas hoffentlich mal testen. Ich weiß nicht, ob man bei den Beats, ob die gut genug sind, um das jetzt irgendwie testen zu können.
Gut, das sind Studio-Kopfhörer, die sollten das schon halbwegs hinbekommen.
Ja, also ich werde es zumindest ausprobieren und so einen Adapter habe ich hier noch rumfliegen. Also
der war ja mal bei den iPhones dabei. Ich hoffe auch, entweder habe ich hier noch in irgendeinem Karton im Keller oder so, aber irgendwo werde ich auch noch so ein Ding auftreiben.
Richtig, genau. Ansonsten mal im Karton gucken. oft liegt er dann einfach mit den Kopfhörern noch drin. Das war ja auf der Rückseite von den Kopfhörern, war das damals drauf. Und schau da mal, könnt ihr mal testen, falls ihr den da noch drin habt.
Aber wenn das Lightning auf Klinke das Problem ist, können sie sich dann Lightning auf Lightning machen, dann sind sie auch voll digital unterwegs. Nur so, dann.
Ach so, du meintest vom iPhone zu den AirPods Max. Genau. Ja, gut, ich kenne ja jetzt nicht, was die da für ein Protokoll drauf haben, wenn das nur keine Ahnung, was werden sie denn da sprechen? Wahrscheinlich USB 2 oder irgendwie sowas, ne?
Oder 3 vielleicht sogar.
Ja, das ist nämlich dann auch die Frage. Haben sie da USB 2 oder 3 gemacht? Dann sind sie vielleicht Datenraten limitiert auch. Kann ich nicht beantworten. Da habe ich auch noch keine Details zu gesehen bisher. Hat auch bisher keiner von gesprochen, dass man die potenziell ja zusammenklemmen könnte. Es gibt aber ja auch keine Lightning auf Lightning Kabel bisher.
Ja, aber das könnte Apple doch machen. Und jemand, der so Kopfhörer hat, der zahlt dann nochmal 100 € für das Kabel.
Ja, gut.
Das ist eine großartige Sache.
Normalerweise würde ich jetzt sagen, haben die doch bedacht. Also wenn es das nicht gibt, dann gibt es das jetzt nicht. Aber wir sprechen hier von Apples Audioabteilung. Das ist wieder genau dasselbe Thema. Es ist und bleibt einfach konfus. Ja, so und
dass sie diese Macs dann gebracht haben, die wussten noch vor einem halben Jahr schon, dass Lossless kommt.
Eben.
Ne? Also das ist doch alles.
Ja,
nicht, also, und vor allem, ja, den HomePod stellen wir ein. Wir haben nur noch einen HomePod Mini. Ja, nee, aber Lossless kann er noch nicht. Ne? Also, ja, aber eine größere Box mit guter Qualität, ja, nee, die haben wir nicht. Ne? Also, ja, da müsst ihr fremde Sachen kaufen. Was? Ja, aber von unseren Geräten kriegt er das gar nicht runter in Lossless, außer vom Mac. Ja. Was? Also, irgendwie ist das nicht so.
Ja, gut. Ne? Also, wir hatten ja letzte Woche.
Vielleicht ist das deswegen auch umsonst, weil du es gar nicht abspielen kannst.
Ja, gut, also das wollte ich gerade sagen. Wir hatten ja letzte Woche so eine Liste von relativ neuen Geräten, wo dabei stand, dass sie das unterstützen. Das stand leider in der FAQ nicht drin, sonst hätte ich es nochmal genauer nachgelesen. Meine Hypothese ist aber, ich müsste das mal verifizieren mit den älteren MacBooks, die ich habe, dass die Geräte, die sie da aufgeführt haben, alle einen DAC mit 24-Bit 48 Kilohertz haben. Das, was sie auch in dem 3,5 mm Lightning auf 3,5 mm Adapter an DAC drin haben. Das wäre ja dann die kleine Stufe von Lossless, die sie damit unterstützen würden. Und sie hatten ja eben explizit gesagt, dass die hohe Stufe nur mit USB-Hardware, Fremdhardware unterstützt wird. Ne? Und das würde ja dann vielleicht passen. Ne? Also vielleicht, das haben sie dann nicht so super eindeutig geschrieben, aber das würde einen dann annehmen lassen, dass die moderneren Geräte einfach einen Digital-Analog-Konverter drin haben, der gut genug dafür ist, um das beißen zu können und die älteren nicht, weil das gab es ja auch nicht immer, die 24-Bit 48 Kilohertz.
Ja, ja gut, also ich rede jetzt nicht, dass man 2015er MacBook Pro das nicht kann, da werde ich jetzt keinen Aufstand machen, das ist schon alles richtig. Ja. Aber wie gesagt, der Plan offenbart sich mir irgendwie nicht, wenn ich sowas habe und ich das von der Firma, die die Dinge herstellt, aber kaum abspielen kann, ist das schon irgendwie ein bisschen traurig.
Ja. Apropos kaum abspielen kann, eine Kategorie haben wir noch nicht erwähnt und die steht auch in der FAQ drin und das ist eigentlich das Spannendste von den Aussagen in der FAQ gewesen, nämlich HomePod und HomePod Mini wurden hier explizit erwähnt und zwar wurde gesagt, da kommt bald ein Firmware-Update. Duh.
Hey.
Ja, also wieder mal so eine Geschichte, Audioabteilung, what? Ja, so, warum habt ihr nicht das Firmware-Update gleich gebracht? Ja, warum nicht erst das Firmware-Update bringen und dann sofort lossless-fähig sein? Kann ich nicht nachvollziehen. Das ist doch nicht erst seit gestern da, das Ding. Ja, also weder der Codec noch sonst irgendwas. Warum dauert das bei euch bis nach der Ankündigung, dass sowas durchkommt?
Ja, also klingt immer so ein bisschen nach so huch oder sowas. Ne? Und irgendwie, wie gesagt, alles nicht so schlimm. Also entweder überschlagen sie sich gerade, weil sie vielleicht wirklich ein Chip-Problem hatten, haben das jetzt gerade notdürftig umgangen, sage ich mal, indem sie den HomePod einstellen, den Apple TV gerade so fixen und bla bla bla. Und der Rest ist jetzt gerade im Gange und kommt, das weiß ich, im Juli oder so. Ne? Mhm. Aber ja, stimmig ist das. Auch dann hätte ich Lossless noch geschoben und hätte gesagt, das machen wir, wenn die Geräte da sind. Bis dahin warten wir.
Ja, eben. Das hätte jetzt plus minus zwei Wochen auch keinen Unterschied oder auch einen Monat auch keinen Unterschied.
Oder zwei ist auch egal. Ne? Also darum geht es ja nicht. Das hätte auch keiner vermisst. Ja, also.
Ja. Hm. So, ich muss mal gerade das Zitat noch vorlesen, weil das so vollkommen untypisch für Apple ist, wie das hier steht. Und zwar steht hier wirklich drin: Support for Lossless is coming in future software updates. Das habe ich, glaube ich, so noch nie gelesen.
Ja, vor allem ohne Zahl, ohne wann, ohne, also steht ja nicht mal irgendwie later this year oder sowas.
Dass sie überhaupt sagen, da kommt ein Software-Update, das habe ich ja noch nie gehört. Don't talk about future releases, ne? Genau. Und dann sehen sie sich jetzt genötigt, das in die FAQ zu schreiben. Also die müssen ja vollgeschrien worden sein, dass ihnen die Ohren wehgetan haben, sonst hätten sie das nicht da reingeschrieben.
Ja, also irgendwie, wie gesagt, es passt alles nicht zusammen. Ich glaube das ja auch erst, wenn es dann da ist. Ne? Also,
ja.
Wie gesagt, auch da ist Apple ja groß drin zu sagen, dass ihnen hinterher auffällt und sagt, ach so, nee, da haben wir die Hardware gar nicht zu. Die Frage ist, wie gut Lossless oder wie viel besser Lossless klingt aus dem HomePod Mini. Bei einem großen ist das ja nochmal eine andere Nummer vielleicht. Aber
ja, gut. Also bei einem HomePod Mini kann man dann wahrscheinlich jetzt drüber streiten, wie viel man das davon hören können wird. Das kann man dann auch mal mit Freude testen. Ich werde mich dann hier mal in den Flur setzen und das testen. Oder tatsächlich mit ihren Audiobüchern auch mit großer Freude wahrscheinlich. Not. Also übrigens über Audiobücher gibt es noch gar keine Aussage, ob die Lossless unterstützen werden. Was übrigens noch in der FAQ drin stand, der letzte Punkt, den ich hier noch hatte, das ist eine Klarstellung, und zwar Radio- und Musikvideos werden bei Lossless nicht unterstützt. Stand es hier nochmal. Gut, Radio wundert mich jetzt nicht. Das ist ja letzten Endes einfach nur, dass die hier eine Stream-URL durchpipen und der HomePod halt eben dann den Stream sich holt. Das ist natürlich kein Wunder, dass sie da das nicht unterstützen, weil das ist oft noch MP3, wenn ich mir das bei meinem lokalen Radio hier, Radio Bonn-Rhein-Sieg zum Beispiel, anschaue.
Manchmal nicht mal 192, ne? Also.
Nee, Quatsch, 64. Oder ja, 128 Stereo.
Ne? Ja, genau.
Soweit in der Richtung. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt länger nicht mehr geschaut, aber das letzte Mal.
Aber sie hätten es natürlich bei Beats One machen können, ne?
Genau, aber das wurde mit auf die explizit in der Liste aufgezählt, dass das nicht mit dazu zählt, und auch die anderen neuen Kategoriesender wurden ausgeschlossen. Also im Prinzip alles, was Sender oder Radiosender ist.
Das ist nicht schlimm, ich höre das fast nie.
Ja, genau. So, Musikvideos ist letzten Endes auch klar, ne? Die liegen halt eben als AACs vor und werden dementsprechend dann natürlich dann auch mit dem Haus- und Hof-Codec dann komprimiert sein. Da machen sie dann nicht extra eine Lossless-Version von. Ne? Das ist dann bestimmt auch eine Zulieferungsthematik.
Denke auch, ja.
Ja, gut. Ja, gut, dann sind wir damit durch. Dann kommen wir zu der heiß begehrten Rubrik Epic versus Apple.
Yeah.
Allerdings gleich als Vorwarnung, das ist nur ein Teil, weil wir haben schon wieder eine lange Sendung, und ich habe jetzt hier an der Stelle nur so hauptsächlich Phil Schillers Testimony reingenommen und dann noch ein, zwei andere Punkte. Den Rest müssen wir dann nochmal auf nächste Woche schieben, denn es ist nochmal halt eben hier so viel Zeug wieder reingekommen. Ich wollte vermeiden, dass wir wieder in Richtung 3 bis 4 Stunden
tendieren. Interessant genug ist das Thema, genau, aber wenn man das so genau wissen will, muss man das ein bisschen selber verfolgen, weil da kannst du ja jeweils über jeden Anhörungstag eine eigene Folge machen.
Ja, genau. Also letzten Endes ist es jetzt momentan auch still geworden, weil die Plädoyers wurden gesprochen, die Entscheidung steht aber noch aus. Das heißt also, die Richterin ist sich jetzt, hat sich zurückgezogen, also ne, macht sich da jetzt irgendwie jetzt noch schlau und wird halt eben dann sehr wahrscheinlich ihren, wie nennt man das nochmal, wenn die das Ergebnis verkünden? Ein Richter?
Oh.
Das, ja, ne? Da sitzen die drei Spezies. Ja, also wir haben alle nicht viel mit Gerichtskram zu tun.
Gott sei Dank. Also.
Ja, also natürlich jetzt irgendwann ein
das Urteil.
Das Urteil fällen, dankeschön. Mein Gott, nochmal, das war eine
Geburt. Stimmt.
Frau
Barbara Sahler schon doch immer gesagt, im Namen des Volkes folgt folgendes Urteil.
Richtig, genau.
Ja,
also wie gesagt, die berät sich und wir nehmen mal an, da können wir noch ein paar Titbits nächste Woche nachschieben. Vielleicht können wir dann auch vom Ergebnis berichten. Gucken wir mal. Phil Schiller Testimony ist allerdings auch schon einiges an Stilblüten gewesen. Deswegen steigen wir da mal ein. Und wohlgemerkt, ne, also wer jetzt hier genaue Wortlaute oder sowas haben möchte, muss das bitte nachlesen. Wir picken uns jetzt hier nur so die interessanten Kleinigkeiten raus. Ansonsten könnte man das eigentlich nicht in akzeptabler Zeit zu Ende kriegen. Erster Punkt, der so richtig mit großen Augen angeschaut worden war, ist, Phil Schiller hat gesagt, wie teuer die WWDC so im Schnitt ist. Und zwar sagte er, dass sie Apple jährlich ungefähr 50 Millionen Dollar kosten würde. Er meinte damit vor allen Dingen wahrscheinlich jetzt die Online-Version, weil sie ja vorher Geld Also 50 Millionen kosten, tut sie wahrscheinlich so oder so, ja, also den, dass sie das alles vorbereitet haben und so weiter. Ist aber halt eben eine schöne, ordentliche Hausnummer, würde ich sagen. Ne? Jetzt mal ganz davon abgesehen, ob sie jetzt Tickets genommen haben oder nicht. Ne? Weil wenn man hingefahren ist, hat man ja mit $1,600 das auch ganz ordentlich subventioniert. Aber jetzt natürlich in der reinen Online-Version bleiben sie natürlich auf den Kosten sitzen, weil sie das für alle Leute kostenlos gemacht haben. Beziehungsweise, ne, das ist ja jetzt auch genau der Punkt, weshalb wir hier bei Epic versus Apple darüber sprechen. Denn dieses darauf sitzen bleiben bedeutet natürlich im Umkehrschluss, dass sie das irgendwo querfinanzieren. Und dabei ging es ja, darum ging es ja hier bei der Gerichtsverhandlung. Also das war letzten Endes so eine Aussage von Phil, um zu sagen hier, was wir denn doch für einen tollen Invest in die Entwicklerschaft machen. Ne? So, auf der einen Seite kann man dann ja sagen, 50 Millionen Dollar, ne? Für eine Veranstaltung schon ordentlich. Ne? Andererseits, wenn du jetzt drüber nachdenkst, 50 Millionen all in heutzutage, ne? Wenn man Videos produziert und 1000 Engineers vor Ort, ich vermute mal, dass die ganze Arbeitszeit und so weiter mitrechnen, wenn man sowas rechnet. Und da bist du schnell bei 50 Millionen. Ja? Das ist jetzt nicht so, als wenn das lächerlich
ist. Erstens das und zweitens machen es mit den Entwicklern ja auch genug Kohle. Ne? Ja, also wir dürfen genau. Ja auch mal nicht vergessen, wie viele jedes Jahr die $99 zahlen und sie wahrscheinlich kaum was kosten, weil viele da gar nicht viel von nutzen. Oder sowas, ne? Dann haben sie auch noch die Firmenaccounts, also die Enterprise-Version dieser Accounts, ne? Dann gibt's natürlich dann kommen erstmal die In-App-Käufe und sowas, ne? Womit sie Geld machen, App-Verkäufe etc. Das schütteln die mit dem linken Arm raus.
Das ist ein guter Invest, der kommt gut zurück. Ja.
Genau. Ich denke auch. Also können sie zwar nett hinschreiben und sagen, oh, guck mal, ne, aber das ist gar nichts. Das ist Peanuts. Mal davon abgesehen, wie viel Geld die damit machen, dass die Entwickler ja neue Geräte anschaffen müssen und sowas. Ne? Das muss ja dann auch alles mit einrechnen. Dass man die, glaub mir, ums Hundertfache wieder wählt. Mindestens.
Richtig. Ne? Cross-Pollination. Im Allgemeinen könnte man das eigentlich auch. Also es ging ja hier nur darum, das zu verkaufen. Das muss man dann verhinderlichen. Ja, sie haben nicht gesagt, guck mal hier, wie viel Geld wir für euch ausgeben, sondern sie haben es halt eben einfach nur in dem Testimony gesagt. Ja, aber fand ich eine spannende Zahl. 50 Millionen ist halt eben eine große Veranstaltung, geht eine ganze Woche. Über 1000 Leute, die als Engineers dazukommen, plus wahrscheinlich nochmal 1000 Leute, die das organisieren und machen und tun. Und jetzt dann halt eben bei der Online-Version dann die ganze Videoproduktion und so. Vorher haben sie halt eben dann die Halle gemietet und haben dann da vor Ort Essen angeboten und das Ganze drum und dran. Aber da haben sie natürlich dann auch die $1,600 kassiert. Also das ist dann nochmal ein anderes Thema. Ne? Aber gut, so. Nächstes Thema, auch nochmal ein kleiner Developer-Titbit. Und zwar sagte Phil Schiller auch, dass sie in der Nähe von Apple Park eine Developer-Facility gerade am Aufbauen wären, wo Entwickler von Apple Engineers Unterstützung bei der Entwicklung erhalten würden. In Zukunft natürlich, ist ja noch nicht eröffnet worden. Aber fand ich einen ganz interessanten Punkt, weil bisher gab es ja keinen offiziellen Weg, sich da irgendwie bei Apple mal konkret helfen zu lassen. Ne? Also ich würde mir sowas auch remote wünschen. Jetzt nicht nur, dass man nach Cupertino fliegen muss für sowas, aber man kennt das ja so, zumindest vom Hörensagen her, von dem einen oder anderen Kollegen, der schon mal gesagt hat, man sei mal irgendwann ins Flugzeug gestiegen und nach Cupertino geflogen, wenn ganz, ganz spezieller heißer Scheiß anstand und da irgendwas in der Mache war. Und habe ich mich immer so semi drüber gefreut. Ich hätte da immer auch gerne mal so einen Trip hingemacht, wenn ich das gehört habe, so im Sinne von, ne, ach, da wäre ich auch mal hingegangen. So, mal Cupertino angucken und da mal ein paar Tage mit so ein paar Engineers da die Köpfe zusammenstecken und dann irgendwie was zum Erst-Release-Tag dann da mit anbieten können. Schöne Sache. Aber das ist halt eben dann so eine Sache, wo du dann, wenn du nicht groß genug bist, einfach überhaupt keine Chance hast, ranzukommen.
Nee, ja? Absolut nicht. Also das, generell, also ich finde eine Ansprechplattform für Entwickler an sich erstmal gar nicht, also die Idee finde ich gut, ne? Wo du mit einem richtigen Apple-Engineer vielleicht mal quatschen kannst, was natürlich schwierig ist für Apple zu organisieren, das ist mir auch klar, ne? Die stellen die Leute ja ein, die sollen am nächsten Produkt arbeiten und da einen abzustellen ist immer irgendwie so eine Sache.
Also Engineer ist natürlich immer so unklar definiert, ne? Ob das jetzt die Software-Engineers sind oder ob das die Leute von WWR sind, WWDR, ne? Worldwide Developer Relations, das ist ja dann dieses Team, wo man auch diese Support-Incidents mit aufmachen kann, ist halt eben immer so ein bisschen was eingeschränkt gewesen vom Support. Die haben dann immer nur so explizit nur Code-Level-Support gemacht. Wenn du aber jetzt kein Code-Level-Problem hattest, dann haben sie dich einfach nur auf ein Radar, also ein Bug-Report, verwiesen und gesagt, sie können nicht weiterhelfen. Und das ist natürlich immer blöd gewesen, weil meistens hing das irgendwie mit einem Radar zusammen, den man vorher schon geschrieben hatte. Und dann zucken sie einfach nur mit den Schultern und sagen, ja, nö, können wir nicht weiterhelfen, ist ja kein Code-Level-Problem. Und das fand ich mal ein bisschen schade, dass sie da nicht irgendwie so Problemlösungslust haben, ne? Wo sie sowieso die Leute da sitzen haben, die explizit dafür da sind. Ne? Das sind auch Software-Engineers, die halt eben nicht Softwareentwicklung machen, sondern eben explizit in Developer-Relations arbeiten. Ne? Das sind dann diese Evangelists zum Beispiel, ne? Die sind auch mit in dieser Gruppe drin, ne? Von WWDR. Ja, gut, aber letzten Endes, ich würde mir wünschen, dass es da ein paar Verbesserungen gibt. In dem Sinne ist das immer gut zu hören, dass da gerade dran gearbeitet wird und sei es auch erstmal so eine Vor-Ort-Geschichte. Da liegt ja aber dann die Idee, sowas dann auch remote zu machen, nicht fern. Ne? Mal gucken.
Nee, deswegen, also interessant wäre die Umsetzung. Wie gesagt, generell finde ich es eine gute Sache, ne? Eine gute Idee. Ist natürlich dann, also bringt er ja nur nichts, wenn es nur in Cupertino ist, weil wir sind wir mal ehrlich, ein Großteil der Entwickler ist in der weiten Welt und schon gar nicht mehr in Cupertino ansässig, selbst wenn du die USA nur nimmst, ne? Wenn du in New York wohnst, bringt dir das auch nichts. Da fliegst du ja als normaler Mensch nicht mal eben rüber und klopfst beim Infinity Loop und sagst hier, übrigens, ich habe da mal eine Frage, wie geht das denn nochmal hier mit der UI Table View, ne, und eurem komischen neuen Diffable Data Sources, ne? Also das machst du ja dann auch nicht mal eben. Also das ist eine super Idee, aber ja, weiß ja, ich nicht, wenn also, sie nicht Google-Mitarbeiter anstellen, weiß ich es auch nicht.
Ja, also wenn sie eine Sache wissen, dass sie eine weltweit verteilte Entwicklerschaft haben. Also die Idee wird ja jetzt nicht sein, in Cupertino so ein kleines Labor einzurichten mit ein paar Rechnern drin, wo man sich immer hinsetzen kann, sondern da müssen sie sich dann schon ein bisschen was mehr einfallen lassen. Also da bin ich mal gespannt. Ich glaube, sie wollten das halt eben auch einfach nur hier an der Stelle wieder betonen, dass sie einen Invest fahren in die Entwicklung.
Ja, definitiv, klar.
Ja, apropos Invest, der Rückwärts-Invest ist ja auch als Stichwort gefallen, nämlich Refunds im App Store. Und da habe ich mit den Ohren wackeln müssen, als ich diese Zahl gelesen habe. Phil Schiller sagte, 5000 Mitarbeiter sind bei Apple mit Refunds beschäftigt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 5000?
Das ist eine Menge, ja.
Wahnsinn, oder?
Das ist ordentlich, ja.
Ja. Also die ein, zwei Refunds, die ich so in den letzten Jahren gemacht habe, das ist natürlich nicht viel, aber da scheinen doch dann teilweise mehr reinzukommen als die. Ja, da bin ich. Also gut, klar, ne, wie viele Millionen Transaktionen oder was hatten wir gesagt? Ne? Also das muss ja schon enorme Volumina angenommen haben. Und das
ja gut, das ist ja je nach Land auch vorgegeben, dass das relativ einfach ist, wie bei uns hier in Deutschland auch. Ich habe das einmal gemacht, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie es geht, aber es ist gar nicht so kompliziert. Da kannst du nach googeln und dann kannst du da dich einloggen bei Apple und dann kannst du sagen, ich will die zurückgeben und dort geht dann auch relativ flott.
Ja, das eine Mal oder zumindest als ich das letzte Mal gemacht habe, musste man dafür noch in das gute alte iTunes reingehen. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile auch in den unter iOS möglich ist, aber damals musste man unter iTunes dann seine Käufe aufrufen und da konnte man dann Refund klicken, konnte einen Grund angeben und hat dann in Deutschland eigentlich sofort die Bestätigung bekommen. Es sei denn, man fiel unter diese Gruppe von Leuten, die zu viele Refunds gemacht haben und deswegen in so eine Kontrollgruppe reingegangen sind. Aber das ist dann eigentlich nicht so, dass das Mitarbeiter kontrollieren, sondern dass derjenige einfach keine Refunds mehr machen darf. Dann musst du ja dann irgendwie bestätigen, dass du auch jedes Mal, wenn du was kaufst, hat mir mal jemand gezeigt, musst du dann bestätigen, dass du den Refund nicht, dass du das nicht zurückgeben kannst.
Echt?
Mhm, genau. Also es gibt
da so einen Flag. Also nehme ich da echt komplett raus.
Ja, also du darfst dann keine Rückgaben mehr machen, zwar gar keine. Ja, deswegen kriegst du dann nochmal einen extra Hinweis vorher.
Liegt wahrscheinlich ähnlich wie bei Amazon an deinem Prozentsatz. Ne? Wenn du deinem im Jahr irgendwie unter 1% zurückgibst, interessiert das keine Sau, da guckt auch kein Mensch drauf. Ne? Aber wenn das in den zweistelligen Bereich geht, dann stimmt ja irgendwas doch nicht. Ne?
Ja, und da wird halt eben so eine Fraud-Erkennungsgeschichte dahinter stecken. Das ist ja auch so eine Sache, die wir letztes Mal, als wir hier über Apple versus Epic gesprochen hatten, gelernt hatten, nämlich, dass es da so eine dicke, große Frauds-Abteilung beim App Store logischerweise gibt. Ne? Bei der Größe von dem Store gibt es natürlich auch eine Menge Fraud und der natürlich dann sehr schön algorithmisch erkannt werden kann. So, da kann ich mir auch gut vorstellen, dass da im Zweifelsfall Mitarbeiter notwendig sind. In Deutschland kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das dass jede Rücknahme von einem Mitarbeiter abgesegnet wird, würde mich zumindest irritieren, weil die quasi in Echtzeit kommt. Ja, man klickt auf den Link Refund beantragen und dann bing, hat man die Mail im Postfach. Hatte mich damals drüber gewundert, wie schnell das ging, weil ich damit gerechnet hatte, dass das erstmal reviewed wird. Aber war wohl scheinbar nicht der Fall. Aber gut, so, also irgendwo scheinen sie die Mitarbeiter untergebracht zu haben. Ob das jetzt in anderen Ländern anders ist und ob man da tatsächlich irgendwie durch so eine Erklärungsgeschichte durch muss, das kann ich nicht beantworten. Vielleicht ist das ja durch das deutsche Fernabsatzgesetz einfach anders bei uns. Gut, so, noch eine schöne Zahl, die Phil Schiller hier fallen gelassen hatte, das ist, dass der App Store indirekt letzten Endes $400 Billionen an Physical Purchases, also echten physikalischen Goods verkäufen. Wie sagt man das auf Deutsch? Echte anfassbare Produkte. Ne? Letzten Endes dann vermittelt hat. Ne? Also wenn ich jetzt auf Amazon ein Kabel bestelle, das ist ja dann ne, mit der Amazon-App, das ist quasi so ein Physical Good, ne? da zählt das dann dazu. Sie haben halt eben hier irgendwie mitgezählt, keine Ahnung wie, das ist bestimmt eine Hochrechnung nur, aber 400 Billionen, was sind das dann im Deutschen, Milliarden?
Millionen, glaube ich, ne?
Ne, Billionen. Milliarden. Mit B. Milliarden, ja, Milliarden müssten es sein, genau, ne? 400 Milliarden. Das ist natürlich schon ordentlich, aber gut. Ne? Mittlerweile kauft ja auch jeder irgendwie über Smartphones. Also, ich mache das auch dauernd übers Telefon. Mal über den Browser und mal über die App. Das kommt immer darauf an, wo Amazon gerade am besten läuft oder am wenigsten rumzickt. aber. Ist ganz interessant. Natürlich betonte Phil, dass Apple davon nichts bekommt. Also die rechnen das mit, um dann sagen zu können, ja, davon haben wir nichts genommen.
Ja, klar, ne? Wenn so Amazon-Umsätze sind, genau, wenn so Amazon-Umsätze oder bei anderen Online-Händlern, dann ist das ja was anderes. Ne? Also ist ja auch okay, dass sie da nichts nehmen und kriegen, aber klar, ne? Also ich denke mal schon, dass das ordentlich Umsatz macht. Mhm. Ja. Also ich kaufe viel lieber in Apps, wenn sie gut sind.
Ja, genau. Also prinzipiell benutze ich zum Beispiel die Amazon Shopping App, auch wenn das so ein schrecklicher Webhybrid ist, ganz gerne. Manchmal allerdings auch nicht. Zum Beispiel, wenn ich, was ich gerne beim Produktesurfen schon mal tue, so halt eben mit zig Tabs am Browsen bin. Wenn ich irgendwie mich jetzt schlau machen will über eine neue Produktkategorie, die ich gar nicht kenne, dann mache ich halt eben einfach mal 15 Produkte auf, die irgendwie spannend aussehen, so von der Top 100 oder sowas, und dann gucke ich die durch. Sowas geht natürlich mit der Mobile-App nicht, weil ich kann dann halt eben immer nur durch die Liste durchgehen. Ich möchte die aber erstmal aufmachen, um einen Überblick zu bekommen und dann durchgehen.
Könnte man irgendwie, irgendwie umsetzen, indem man sagt, man macht dann Quick-Mark-Function oder sowas, und dann kannst du hinter die Liste öffnen und dann so Karten durchgehen mit deinen Sachen, die du angeguckt hast.
Da kommt der Softwareentwickler raus. Ja klar, natürlich kann man da was machen. Aber
ja, also ich habe mir auch schon so einige Dinge bei der Amazon-App gewünscht. Mhm. Wie gesagt, diese Web-Hybrid-Sache finde ich auch mal ganz gruselig und ist immer total schade, weil Amazon hat ja genug Geld, um eine vernünftige App zu machen. Ja. Und finde es dann immer so traurig, dass das eigentlich so ein bisschen lieblos da liegt. Und ja, wünsche mir da auch immer deutlich mehr. Aber ist halt nicht so. Und
Ja, richtig. Ja, aber apropos Geld verdienen mit Softwareentwicklung. Amazon ist da genau das richtige Beispiel. Und zwar Schiller bestätigte eine Sache, die wir Entschuldigung, die in der Vergangenheit schon vermutet worden war, und zwar, dass Apple tatsächlich verschiedenen Anbietern vorab die In-App-Purchases auf 15% reduziert hat. Und wir wissen jetzt auch die Details, wir wissen nicht genau wer, er hat keine exakten Namen genannt, aber Amazon war ja ein Beispiel und Netflix ja auch, wo gerüchtet wurde, dass die nur 15% bezahlen. Das war ja schon lange Zeit so gerüchtet worden. Und er sagt jetzt hier bei dem Testimonial, dass sie das als Voraussetzung dafür gemacht haben, dass die Anbieter A, eine Apple TV-App haben, was die vorher nicht hatten, siehe Amazon, die sich ja lange geziert haben für Prime, da auf die auf Apple TV drauf zu gehen. Ne? Und B, dann auch die Integration in Siri zum Beispiel zu machen. Dass man also die Filme über Siri finden kann, diese API-Integration im Hintergrund. So, und das haben sie wohl als Voraussetzung dafür gemacht. Das ist natürlich eigentlich eine ganz gute Idee gewesen, denn das Apple TV, das war ja so ein bisschen was dead in the water, ne? Und weil keiner da irgendwie API-Support für hier zum Beispiel eben die Siri-Suche gemacht hat, was ja auch schade ist. Es ist total immer noch so, dadurch, dass Netflix immer noch fehlt, ja, fehlen die eigentlich wirklich noch?
Ja.
Oder sind die mittlerweile drin? Nee, die haben das dann nicht gemacht. So,
nee, die haben es mit Absicht nicht gemacht, die haben es mit Absicht rausgenommen und
ja.
Zu selben Zeit, glaube ich, wo. Beziehungsweise sie haben es nicht gemacht, sie haben dann als Antwort Airplay rausgenommen aus der iOS-App. Ja,
genau, und das ist bestimmt auch so eine Voraussetzung gewesen bei den Verhandlungen.
Mhm. Ja,
und wurde hier jetzt nicht erwähnt, aber nehme ich mal an.
Ja. Wie gesagt, ist auch für mich immer noch, macht das fast jetzt nicht auf, aber immer noch so eine Sache, die ich. Ja, wo ich vielleicht noch mal diskutieren muss mit meiner Schwester, weil ich finde einfach die Qualität nichts. Ja, da sind manchmal gute Filme und so, aber egal.
Mhm.
Finde ich immer. Ich finde das halt kacke, wenn sowas nicht ordentlich unterstützt ist. Ne? Also ich war letztens noch bei Freunden und habe bei denen gepennt und die wollten früh ins Bett, weil die morgens früh wach waren. Und dann wollte ich mir noch meine Serie anmachen bei denen am Fernseher. Alles schön von Apple. Ne? So, aber ich kriege meinen eigenen Kram nicht darüber, weil kein Airplay von Netflix.
Ja.
Dann brauche ich das auch nicht.
Das ist vor allen Dingen ärgerlich, ne? Wenn man woanders zu Besuch ist. Man könnte das jetzt eigentlich gerade auf die große Kiste streamen und dann
ja,
geht das
weil,
nicht, weil
war die ich bei meinem, nicht unterstützt. War bei meinem Vater und wollte das da drauf machen für meine Nichte und ging nicht. So, muss ich da erstmal einloggen, alles machen. Weiß nicht, ob das für Netflix besser ist, wenn ich mich dann auf fremden Geräten einlogge und denen den Account da lasse, aber wenn ihnen das lieber ist, von mir aus. Ja, weil vergisst sich natürlich auszuloggen, ist ja logisch. Ja, aber das ist ja nicht mein Problem.
Ein separates Thema für Netflix, aber das ändert jetzt nichts daran, dass das halt eben super inconvenient ist. Aber das haben wir auch damals schon gesagt, als sie das rausgenommen haben. Das ist halt eben so, so Zunge rausstrecken Richtung Apple. Das finde ich schon sehr schade, dass sie das machen zu müssen.
Richtung Apple ist ja noch das eine. Ich finde es eine Sauerei für den Kunden.
Ja klar,
ich bezahle ja dafür. Ja. Für mich, ich zahle jetzt für weniger mehr.
Jo.
Und das finde ich nicht in Ordnung. Ich war noch vor Corona, aber letztes Jahr, Anfang nächstes Jahr, war ich ja auf Mallorca in Palma. Und das Hotel hatte ein Apple TV. Ja, konnte ich abends nie was drauf machen von Netflix. Habe ich also die ganze Zeit Prime geguckt. Ja, doch kacke.
Ja. Ja, gut, also ja, wir machen nicht weiter mit
Netflix
an der Stelle. Das macht einen Riesenfass auf. So, nächster Punkt, was Phil gesagt hatte. Er sagte, das Small Business Program hätte er schon länger in Vorbereitung gehabt, seit 2016 sogar schon, sagt er. Das ist natürlich lustig, dass das dann jetzt genau im Rahmen von der Klage Epic versus Apple dann da so schnell dann eingeführt wurde. Er selber sagte dann dazu, es hätte ihm dann enorm geholfen, dabei das genehmigt zu bekommen. Also scheinbar hat, das kann ja nur Tim gewesen sein, weil er ist ja nun mal SVP, Phil ist ja, jetzt ist er nicht mehr SVP, jetzt ist er Fellow, ne? Aber da ist er wahrscheinlich SVP gewesen noch. Aber auch als Fellow, ich vermute, dass der denselben Kram immer noch macht, einfach. Einfach nur noch ein bisschen weniger. Nach dem, was man jetzt so gehört hat in der letzten Zeit. Also er sagte hier, das hätte ihm jetzt wäre dann leichter gefallen, das genehmigt zu bekommen. Also muss ja wohl Tim dann irgendwie gesagt haben, machen wir nicht. Das ist ja eine Finanzfrage. Ne? Und zwar, dann spricht man ja da schon von Millionenbeträgen, die sie einfach so wegnicken. In dem Sinne kann ich natürlich verstehen, dass auf der einen Seite der Business Casper sagt, machen wir nicht. Auf der anderen Seite bestätigt das aber leider auch so ein bisschen was den Blick auf Tim in der letzten Zeit. Ne? Nämlich, dass der zunehmend Business Casper wird.
Ja, genau. Also vielleicht ja, doch ein bisschen.
Ja, immer schön, wenn man der Zahlen und
ja, aber halt eben so sehr Wert darauf legt, sowas zu machen und das dann auch nicht durchzuwinken, wenn kein Druck drauf ist und so weiter. Ja. War ist man halt, gut verdient.
Es ist halt schade, ne? Ein bisschen. Also ich finde halt, das ist halt auch so ein Thema, wo man sagen kann, könnte man eventuell Dinge vielleicht besser machen, mehr machen, den Leuten entgegenkommen. Ne? Es ist nicht immer nur auf die Zahlen gucken. Aber klar, wenn du CEO bist von so einer Company und die Aktionäre erwarten Gewinne, dann musst du halt auch gucken, ne?
Ja, klar. Also ich kann das schon nachvollziehen, aber das ist halt eben ja so eine legendäre Geschichte aus Steve-Zeiten noch, dass man halt eben auch immer gesagt hat, wir wollen uns da nicht abhängig machen von den Shareholdern. Ne? Und ne, die dürfen auch gehen, wenn ihnen nicht gefällt, was wir machen, war ja so eine der liebsten Aussagen von Jobs zu dem Thema Shareholder erwarten von Apple.
Ne? Der war ja auch komplett schmerzbefreit.
Ja, ne? Und genau das ist ja der Punkt, wo wir auch schon jetzt drüber gesprochen hatten in der letzten Zeit, ne? Dass halt eben Tim zunehmend, glaube ich, da den Standard-Business-Mindset eher so raushängen lässt und halt eben doch das sehr stark mit einfließen lässt in Business-Entscheidungen. Ist zumindest eine Hypothese, die man an der Stelle aufstellen könnte.
Ja,
das Ganze geht übrigens noch weiter und zwar sagte Phil auch noch, dass da wohl, also das kann man so zwischen den Zeilen lesen, dass da auch der Prozentwert von den 15% als neue Zielmarke dann da wohl aktiv diskutiert worden ist und sich letzten Endes auf die 15% geeinigt worden ist, weil das Anti-Fraud-Team sich Sorge darum gemacht hat, dass Geldwäsche betrieben würde, wenn sie noch günstiger wären. Also das kann man sich schon vorstellen, Geldwäsche geht ja quasi immer so, du steckst halt eben einfach irgendwo Geld rein und hast dann irgendjemanden, wo du das Geld dann da wieder rausziehen kannst, verlierst natürlich einen Prozentsatz quasi für das Waschen und hast dann aber dann sauberes Geld, ne, wo keine Spuren mehr dran sind und wenn das einmal durch so ein System wie den App Store durchgelaufen ist, das wäre natürlich quasi Geldwäsche und tatsächlich, das muss man sich dann mal verinnerlichen, dass man dann an sowas denken muss. Ja, wenn man das jetzt zu günstig macht, dann lohnt sich das darüber Geldwäsche zu machen, sodass das Risiko steigt, dass das dann auch tatsächlich getan wird. Also macht man dann den Prozentsatz noch höher, damit das eben nicht passiert. Bedeutet ja im Umkehrschluss, dass wohl scheinbar das Kostendeckende unter 15% liegen muss. Ne? Also
wenn das nicht das federführende Argument war, ja,
genau.
Muss es darunter liegen. Aber es stimmt natürlich, du musst dann nur, kauf mal bei Lidl für ein paar hundert Euro die oder Aldi, wo auch immer, wenn 15% sind, die Karten, 20% gibt es ja sogar die Karten. Ja, die sagen im handelsüblichen Mengen, aber wenn du jetzt mal zwei oder drei kaufst, da springt dir auch keiner an den Hals, ne? So, und dann kaufst du die. Ist ja auch
nicht beschränkt, so.
Genau, und dann hast du da 300 Euro, so, das ist jetzt Schwarzgeld, dann steckst du die in den App Store und machst du dir selbst eine App, wo du ein Abo machst und dann kommt die ganze Kohle mit 10%, also wenn es jetzt unter 15 ist, ne, mit 10% Verlust wieder rein, dann hast du saubere Kohle.
Genau.
So, das funktioniert natürlich großartig.
Ja,
und klar, ne? Wenn das zu gering ist, ist das eigentlich das, stimmt, das ideale System.
Ja, da geht ja auch noch mehr weg. Da muss es wieder versteuern und. Also da geht ja mehr weg wie 15%.
Ja, gut. Aber sie schienen da wohl halt eben eine klare Grenze zu haben vom Fraud-Team.
Ja, klar.
Die schienen dann wohl zu wissen, wo die Grenzen sind, wo Geldwäsche sich noch lohnt und wo nicht.
Ja. Genau, das ist ja die Frage, was zahlst du sonst, um das die Kohle sauber zu kriegen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, noch nie gemacht. Also. Ja,
überleg dir das mal bei den 30%. Ne? Du hast diese 30% Abzug, wenn du das jetzt gerade machst, plus natürlich nochmal Mehrwertsteuer. Was haben wir da drauf? Das ist normale Mehrwertsteuer oder ist das reduzierte auf Apps? Normale wahrscheinlich, ne? So, also ne, jetzt in Deutschland 19% und dann hast du ja jetzt insgesamt schon fast 50% vom Verkaufspreis. Ne? Das ist natürlich waschen nicht mehr wirklich rentabel. Ne? So, und wenn du das jetzt dann auf 10% rechnest plus Mehrwertsteuer, dann kommst du ja bei 30% raus. Mal als Beispiel jetzt, als hypothetisches. Ne? Da könnte ich mir vorstellen, dass das ein realistischer Wert zum Waschen von Geld ist. Ne? Also, kann man nur mal da stehen lassen. Aber interessante Zahl auf jeden Fall und diese Argumentation. So, ja, und der letzte Punkt, der mir hier noch von Phil hängen geblieben war, da ging es um diesen Guideline. Das war ja tatsächlich mal im App Store Review Guide drin gewesen, dass man sich nicht bei der Presse beschweren soll. Das würde nichts bringen. Erinnert ihr euch dran?
Ja, das gab es mal. Ja.
Die Entwickler, die haben das bestimmt alle schon mal irgendwo behandelt, weil halt eben eigentlich alle wissen, dass es genau andersrum läuft. Also wenn Apple sich stur stellt, dann geht man an die Presse und dann reagieren sie. Und deswegen ist das natürlich...
Was ja, genau. Schade ist.
Was sehr schade ist, ist auch wieder so ein Thema, wo man oft das Gefühl hat, man ruft einfach in so einen leeren Raum hinein. Und man weiß überhaupt nicht, ob da irgendwas ankommt oder was. Es kommt nichts zurück. Ne? Bei Apple kriegt man dann einfach nur so ein stures Nein von App Review und dann ist man da draußen. Und wenn man dann versucht zu argumentieren, dann ja, ne? Schwierig. Also ja, gut, so und letzten Endes erwähnte Phil Schiller das ist ja letzten Endes auch auf seinem Mist gewachsen und meinte dann an der Stelle halt eben, das hätten sie ja jetzt entfernt, auf die Kritik angesprochen, dass es ja eben eigentlich genau umgekehrt wäre. Fand ich lustig, dass das im Testimonial von diesem Epic versus Apple da aufgekommen ist, weil das ja nicht konkret mit dieser Thematik zu tun hat, aber irgendwie schon faszinierend, dass sie es ansprechen wollten oder mussten. Und interessanterweise, ich wusste gar nicht, dass das entfernt worden war. Hattet ihr das mitgekriegt?
Nee, also war mir auch neu. Als ich eben gelesen habe, habe ich mir gedacht, ach, guck mal. Mhm. Endlich. Kann ich der Bild-Zeitung schreiben?
Ja, die Bild-Zeitung ist dann genau der richtige.
Ach nee, die sind ja so dick mit Apple, Not. Das bringt ja nichts.
Ich dachte, du liest die Bild gar nicht, Sascha.
Ja, Moment, ich muss es ja nicht selber lesen. Ich brauche ja nur einen Mob, der aufschreit und sagt, oh Gott. So, und dafür ist die Bild doch gar nicht so schlecht.
Oh nein, oh nein. Nee, ich möchte auch keinen Bildmob aufscheuchen. Auch den gar nicht. Dann bitte andere Medien, aber nicht den Bildmob. Den können sie stecken lassen. Bitte.
Na gut, ja. wir suchen uns einen anderen,
ja.
anderen Mob.
Genau.
Heise.
Ja, zum Beispiel, ne? Also die sind ja auch immer noch wie sagt man das, Fels in der Brandung. So, ne? Halten sich lange und stetig.
Ja, zum Glück.
Ja, gibt es nicht mehr viele. Okay, so, noch ein Thema hier zu Epic versus Apple. Wie gesagt, dann haken wir das für diese Woche ab. Und zwar noch eine Sache hier von Apple-Mitarbeiter Michael Schmidt. Schöner generischer Name. Könnte auch ein deutscher Name sein, keine Ahnung. Ist, wie dabei stand, Head of App Store Business Development for Gaming. Wow, haben die tolle Titel. Vor allen Dingen Gaming Head of, weiß ich jetzt nicht, ob ich das unbedingt sein möchte im App Store. Obwohl, naja, die produzieren da den Großteil des Umsatzes.
Ich wollte gerade sagen, also Gaming ist da ja sehr populär eigentlich.
Also. Genau, also das ist wahrscheinlich einer der besten Posten, wo ich so drüber nachdenke. Mhm. Besagter Michael Schmidt hatte hier eine Schätzung von sich gegeben, wie viel Apple verdient habe an Fortnite. Und er gab eine sehr konservative Schätzung ab und sagte über 100 Millionen Dollar. Er wollte sich aber nicht weiter einschränken und wollte noch nicht mal sagen, ob es 200 Millionen Dollar überschreitet oder nicht. So, dachte ich mir dann schon so, naja gut, 100 Millionen ist ja auch schon ordentlich genug. Ne? So, aber dann letzten Endes hatte dann Epic selber vorher in einem eigenen Testimonial gesagt, dass sie ungefähr 1 Milliarde Umsatz gemacht haben und Apple dann entsprechend der 30%-Regel da 300 Millionen Dollar dran verdient haben müsste. Natürlich nicht Reingewinn, ne? Sondern Verdienst an der Stelle. Ne? Aber das scheint dann schon eine realistische Richtung zu sein, beziehungsweise ja, lassen wir uns vorsichtig in der Mitte treffen. Ich weiß ja nicht immer, wie realistisch jetzt die Zahlen von Epic sind, die sie da von sich geben.
Der eine wird übertreiben, der andere untertreiben, wie das so ist. Da triffst du dich ein bisschen in der Mitte, ne? Dann sagen wir mal 200 Millionen. Und dann sind wir dabei, dass... wird dann schon halbwegs realistisch sein. Aber ja, ist halt nicht wenig. Aber auf der anderen Seite auch nicht, ich glaube, kein Betrag, wo Apple sagen wird, das haben wir jetzt riesig gemerkt. Die werden so viel Geld noch umsetzen mit ganzen anderen Dingen.
Ja, gut. Ne? Aber das sind natürlich schon Summen, die auch auffallen. So ist es ja jetzt nicht. Ne? Also 100, 200 Millionen, das geht dann schon so ordentlich in die Bilanz rein. Merkst du schon.
Ich weiß nicht, wenn es Milliarden sind am Ende, dann
ja, aber trotzdem
merkst du es auch nicht
viel. 10-mal so viel ist 1 Milliarde, also das ne, dann ein paar Milliarden haben sie dann. Klar, ne, mittlerweile ist das halt eben riesig geworden, aber das sind ordentliche Beträge, das kannst du ja nicht anders sagen. Gut, so, noch eine ergänzende Zahl dazu, und zwar sagte dann Apple an der Stelle noch dazu, also das sagte auch hier Mr. Schmidt, Apple habe dann auch 1 Million Dollar in Marketing für Fortnite innerhalb der vergangenen 11 Monate, bevor sie das zugemacht haben, investiert. Dessen bin ich mir gar nicht bewusst gewesen, dass es da irgendwie aktives Marketing von Apple-Seite gibt. Ist euch das mal irgendwo aufgeschlagen?
Na gut, ich habe schon mal irgendwo Werbung gesehen, aber...
Ich glaube, da reden wir von Werbekostenzuschüssen, oder?
Also jetzt nicht aktiv, ne? Also jetzt nicht im großen Stil, wo ich sage, so, oh, ständig oder so, ne?
Also hier steht einfach nur, Apple spent 1 Million in Marketing. Also liest sich nach, hat selber ausgegeben. Also das ist bestimmt nicht nur ein Zuschuss gewesen, sonst hätten sie das wahrscheinlich anders gesagt. Ist meine Interpretation davon, aber ja, wie gesagt.
Ja, also nö, jetzt wie gesagt nicht aktiv, dass ich jetzt sage, so, boah, da ist aber ständig was los gewesen, aber das heißt auch nichts, habe ich jetzt auch vielleicht gar nicht so mitgekriegt, vielleicht wenn es jetzt mehr Werbung ist, bin ich auch nicht so mit dabei, denn das wird ja Targeting dann wieder wettmachen vielleicht.
Ja, keine Ahnung. Also zumindest habe ich es noch nicht gesehen. Falls mal jemand irgendwo von euch Apple-Werbung für Spiele gesehen hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass das im App Store gemeint ist, weil das ja immer Promotions sind. Oder sie haben das so gerechnet, keine Ahnung. Vielleicht haben sie Fortnite-Promotions intern gemacht und rechnen da irgendwelche Kostenmurmeln oder sowas für. Das wäre das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ne? Wo sie für Geld ausgegeben haben.
Oder so eine Story.
Dass sie da... genau, eine Story gemacht haben, redaktionellen Content. Ja, genau.
Das kann gut sein.
Ja. Aber kostet sowas 1 Million? Das ist dann
ja,
auch
schon kann sich ja auch kann sich schön rechnen.
Ich wollte es gerade sagen, genau. Klar. Wenn ich das jetzt vorlegen müsste, würde ich das auf jeden Fall mal so rechnen.
Ja, genau. Ja, gut. Okay, so. Also, so viel zu Epic versus Apple. Nächste Woche werden wir dann uns noch um hier das Testimonial von Air Force One hermachen. Da kommt auch noch einiges zusammen. Und ich glaube, dann haben wir es soweit erledigt. Dann wird wahrscheinlich auch das Urteil ergangen sein. Wie gesagt, vielleicht können wir das dann nächste Woche schon berichten. So, dann darf mal der Sascha das erste Gerücht machen. Das ist ja sein Gerücht hier.
auch mein Gerücht, ja. Wobei man nicht der, der Gute dabei ist, den ich nicht so gut aussprechen kann. Diesmal ist es recht einfach mit John Prosser. Und zwar geht es um das 14 und das 16 Zoll MacBook Pro. Diese sollen zur WWDC vorgestellt werden, was für mich ein toller Zeitpunkt wäre. Und ja, und ich finde es auch passend, weil das sind ja also mit der 16er ist ja zum großen Teil die Entwicklermaschine, ne? Also ich kenne die meisten, die so einen 16er haben. Und deswegen wäre es natürlich auch sehr passend auf der WWDC. Das darf man ja auch nicht vergessen.
Ja, genau. Also lassen wir das gerade nochmal so sagen, die Gerüchte hatten das ja sowieso schon gezwitschert und ich glaube auch Prosser hatte das schon gesagt, aber ich glaube jetzt hatte er damit sagen wollen, die kommen definitiv.
Ja, das wie gesagt, wäre total super, ich würde mich freuen, genau, wenn sie vorgestellt werden, weil man dann planen kann und ja, was mich ein bisschen zugegebenerweise irritiert ist, dass das 14er. Weil ich es ein bisschen strange finde, das 13er geupdatet zu haben auf den M1 und jetzt ein Upgrade für das diese Version auch zu bringen, finde ich, also das muss ja dann auch ein Case-Update sein, finde ich ein bisschen ja, verwirrend. Ein bisschen.
Ja, irgendwie. Da stellt sich dann die Frage, wie wird das jetzt einsortiert? Verkaufen sie das 13 Zoll MacBook Pro, was ich hier stehen habe, mit dem M1 drin weiter oder machen sie dann jetzt nur noch das neue Case und das alte 13er gibt es nicht mehr, dafür gibt es dann das neue mit M1 Prozessor, ja, was ich ein bisschen schade fände, weil ich jetzt gerade erst den einen gekauft habe.
Deswegen meine ich es, ne? Also bei den 16ern, wenn sie dann ein Hardware-Upgrade, also ein Case-Upgrade bringen, ist das verständlich, weil da gab es noch keins, ne? Aber beim 14er, das ist halt für die Leute, die schon 13er gekauft haben, dann auch so ein bisschen arschig.
Ja gut, Early Adopter sind halt eben häufiger mal die Gearschten. Ne?
Also, oder sie wollen damit mehr die Schiene beim 13er ziehen für, ja sagen wir mal, Einsteiger Pro und
große ja, Pro. Könnte schon sein, würde mich jetzt auch nicht wundern. Also beides würde mich nicht wundern. Ne? Also jetzt von meinen Wünschen abgesehen und klar würde ich mich jetzt als Kunde da ein bisschen ärgern, jetzt schon zugeschlagen zu haben und dann noch nicht mal ein Jahr später halt eben dann jetzt schon eine neue Version zu bekommen. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Sache, wo sich die Leute drüber freuen. Deswegen würde ich jetzt an Apples Seite da eher Abstand von nehmen.
Auf der anderen Seite jammern wir immer, dass Apple zu langsam upgradet und immer zu lange braucht. Ja. Und wenn sie es jetzt schnell machen, ist auch wieder verkehrt. Ne? Also,
was zu machen.
Apple, genau, wird Apple auch sagen. Weißt du, wenn man es auch immer verkehrt. Also das, so geht es ja nicht. Ja, aber ansonsten, die Specs hat man ja schon letzte Mal genannt. Deswegen nicht nochmal alles. Außerdem ist ja fast schon bald. Also dann wissen wir auch mehr. Genau. Und ja, was viel interessanter fand, also ich zumindest viel interessanter, wenn ich das noch mit anschneiden darf, hat auch John Prosser gesagt, und zwar soll, was ja schon von uns auch in der Theorie da war, ein M1X Mac Mini kommen. Auch mit dem großen Prozessor hat man ja gesagt, der wird dann den Intel Mac ersetzen, den es noch gibt, den Intel Mac Mini, mit, ich glaube, 6 Prozessorkernen im Moment, ne?
Aber ich meine, 8 und 12 oder sowas, also das war diese mittlere Schiene,
ich glaube, 6 und 8, egal, ist ja nicht so wichtig. Ja, auf jeden Fall, was eigentlich viel wichtiger ist, der mit vielen Anschlüssen. So, ja, weil also, das ist ja das, was beim M1 leider sehr viel weggefallen ist. Ja,
nur um es gerade noch dazwischen zu schieben. Also wir hatten ja letztes Mal über diese Prozessor-Varianten gesprochen. Wir sprechen hier von der MacBook Pro-Prozessor-Variante. Die kommt ja jetzt auch. Ne? Also das würde auch Sinn machen, wenn dieser neue Mac Mini jetzt mitkommt zur WWDC, weil ist ja derselbe Prozessor. Das wäre blöd, wenn sie den dann erst
Ich meinte momentan so. hat der einen 6-Kern.
Achso, jetzt gerade.
Ja.
Jetzt glaube ich, hat das Intel, meinst du?
Ja.
Keine Ahnung.
Okay. Dann haben wir aneinander vorbeigeredet. Ich hatte von der momentanen Intel-Version gesprochen. Nee, der andere.
Nee, ich meinte den M1X, wenn wir ihn mal so nennen wollen. Also den kommenden Prozessor. Wir hatten ja letztes Mal von 2 Varianten für das MacBook Pro und 2 Varianten für den Mac Pro gesprochen. Und ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass halt eben nur diese MacBook Pro-Varianten kommen. Das ist ja dann jetzt der nächste. leistungsstärkere Schritt. Wahrscheinlich eine erweiterte Version von dem M1. Deswegen nennen wir ihn jetzt auch mal M1X, wie auch immer er genannt sein mag. Und letzten Endes halt eben mit etwas mehr CPU und GPU-Kernen letzten Endes einfach ein bisschen hochskaliert. Und das, was wir auch letztes Mal schon besprochen hatten, wurde dann hier nochmal iteriert für den Mac Mini. Also viermal Thunderbolt, zweimal USB-A, Gigabit Ethernet und HDMI soll der neue Mac Mini haben. Achso, was wir eben übersprungen haben, ist, dass er ein neues Case-Design bekommen soll. Außenrum soll er zwar immer noch Aluminium haben, also am Rand, die Grundfläche soll übrigens gleich bleiben, am Rand Aluminium behalten, aber auf dem Topcase soll ein Material wie Plexiglas, war das Zitat von John Prosser an der Stelle, zu sehen sein. Bin ich mal gespannt. Könnte natürlich schon sein, dass sie früher oder später einfach Probleme mit diesem fast vollständig geschlossenen Aluminium-Case von dem Mac Mini einfach haben, denn wenn der jetzt entsprechend dünn wird, sie hatten ja hinten und unten die Antennen drin bisher, und wenn sie jetzt dann mehr WLAN-Funktionalität, hier Wi-Fi 6, da brauchen sie dann wieder mehr Antennen für und so einbauen wollen, könnte natürlich gut sein, dass sie da einfach Probleme mit den Funkfähigkeiten hatten und deswegen ein großes Funkfenster brauchen oder sowas. Also ja. Auf das Design bin ich mal gespannt. Das wollte
oder,
ich damit sagen.
Oder sie machen ja Plexiglas da rein und Apple macht jetzt eine Gamer-Kiste und dann kommen da noch LEDs rein und dann leuchtet der von innen. Klingt doch total nach Apple. Ne?
Das wäre auch mal richtig Apple-Style, da irgendwie so ein Band LEDs reinzumachen.
Ja, und das programmieren noch, kannst du selber machen. Und sowas, genau. Die dann auch so ein ganz wildes Ding auf dem Schreibtisch.
Ja, die so Farbspiele machen können und so. Das wäre genau, großartig.
Wird das Büro bekloppt, wenn einer das hat.
Ja, und die ganzen Streamer stellen die sich dann hinten in den Hintergrund und so. Das wäre bestimmt großartig.
Ja, genau. Aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass es nicht kommen wird. Mhm. Aber was noch...
Man sagt niemals nie.
Ja. Aber was noch als Gerücht da war, weil es soll denselben magnetischen Stromanschluss bekommen, der Mac Mini wie der iMac.
Ui.
Auf der einen Seite witzig, auf der anderen Seite auch ein bisschen schade, weil beim Mac Mini fand ich immer sehr schön, dass er einfach mit einem ganz normalen Stromkabel lief.
Genau, mit einem Euro-Stecker letzten Endes.
Ja, ne? Genau, das fand ich eigentlich immer sehr attraktiv, weil diese ganzen Sondersachen bringen ja auch immer Probleme mit. Ne? Also ich erinnere da an MagSafe, ne? Also wenn ihr so ein MagSafe-Ladekabel hier, ich habe es ja noch mit 2015er MacBook Pro kaputt geht, dann hast du auch richtig Kohle gezahlt. Jetzt bei den USB-C-Geräten, naja, da kaufst du halt für 7 € ein neues USB-C-Kabel, das ist alles nicht so schmerzhaft. Ne? Mhm. Und dasselbe gehe ich jetzt beim Standgerät, wird das nicht allzu oft passieren, aber du willst mal umstellen oder sowas und das Kabel ordentlich verstecken, dann fummelst du das nicht immer wieder raus, ne? So, dann ist das auch doof. Also,
Ja, also bei diesem Stecker, da sind so ein paar Fragezeichen noch dran. Ne? So, der erste Gedanke bei mir war dann gleich, oh, kommt dann die Ethernet-Buchse auch an den Powerbrick? Und dann der zweite Gedanke, Moment, was für ein Powerbrick? Ja, und dann so, okay, machen Sie jetzt einen Powerbrick? Also das könnte natürlich die Erklärung dafür sein, warum der entsprechend dünner wird, weil könnte sein, dass sie einfach wie beim iMac auch dann das Netzteil rausnehmen und in einen Powerbrick packen. Dann können sie quasi dieselben Netzteile wie von den iMacs verwenden, vielleicht ein bisschen was kleiner. Die sind ja doch ganz schöne Latscher, also jetzt zumindest im Verhältnis.
Aber die Frage ist, die ich mir jetzt aber ähnlich stelle wie bei den iMacs, stört wirklich wen die Höhe? War jetzt wirklich einer da draußen, der gesagt hat, der Mac Mini ist mir zu hoch?
Nee, der neue Mac Mini, der ist eigentlich überhaupt nicht hoch gewesen. Der alte, der war noch höher. Aber jetzt die aktuelle Version, ich hatte ja dieses Developer-Ding, was auch in dieser Hülle drin war, hier auf dem Schreibtisch stehen, ein Jahr. Nee, das ist nicht zu hoch, im Gegenteil. Ne? Also die Höhe wäre jetzt nicht das gewesen. Aber das ist dann auch wieder so eine Sache, wo Apple wahrscheinlich einfach nur konsistent genau dasselbe dann umsetzt, wie sie jetzt überall machen. Und der iMac, der ist jetzt viel dünner geworden und hat einen Powerbrick bekommen. Dann wird jetzt der Mac Mini auch dünner werden und einen Powerbrick bekommen. Also wenn ich raten soll.
Und aufpassen, die MacBooks haben kein externes Netzteil mehr. Die kriegen das wieder mit rein.
Ja, also das Lustige an diesem Magnet Stecker hier ist ja, dass der nicht MagSafe ist. Ne? Sie nennen den nicht MagSafe und der hat auch nicht diese Sicherungsfunktion von MagSafe, dass der Stecker halt eben abpoppt, die Verbindung sich löst, wenn man mit dem Fuß in das Kabel fällt.
Brauchst du bei feststehenden Geräten in der Regel auch nicht so, ne?
Also ja, klar, aber ne, sie haben das halt eben ja jetzt bei dem iMac so etabliert, dann hätte man ja jetzt auch sagen können, hey, komm, lass uns mal einfach MagSafe da reinmachen, wir machen ja jetzt für die MacBook Pros auch wieder MagSafe. Ne? Das ist ja da auch gerüchtet.
Aber der ist zu groß, ne? Also deutlich zu groß für ein MacBook, dieser Magnet.
Ja, eben. Ne, der ist ja rund und relativ groß und das würde niemals an die modernen MacBook Pros dran passen. Ne? Auch an die existierenden jetzt schon nicht.
Nee, das nicht mal an die alten.
Ja. Also da werden sie wahrscheinlich auch eine neue Revision von dem MagSafe machen müssen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie da die alte Geschichte nochmal ausgraben und dass die kompatibel ist in irgendeiner Art und Weise mit USB-C oder sowas. Wobei, das muss man mal dahingestellt lassen, ob die MagSafe-Anschlüsse dann USB-C kompatibel sind oder ob es dann halt eben einfach einen dedizierten Stromanschluss gibt und USB-C zum Laden noch verwendet werden kann einfach. Das wäre ja,
das hoffe ich auf jeden Fall. Also ich fände es sehr, sehr schade, wenn das nicht mehr geht. Weil sie
natürlich auch einfach nur eine Kombination machen.
Weil wenn... Hä?
Ich glaube, wir hatten kurz eine Störung auf dem Netz. Ja,
ich glaube auch. Irgendwas war hier gerade, irgendwas gerade gehüpft. Also, sorry für die technischen Schwierigkeiten.
Du hast gerade innerhalb von 2 Minuten alles... In 2 Sekunden, 2 Minuten wieder aufgeholt.
Okay, du hast bei mir gehangen, also.
Ah, okay, ja, dann ist.
Aber irgendwas. Aber okay. Gut, was ich eigentlich meine ist, vielleicht macht Apple auch sowas. Also erstmal hoffe ich, dass USB-C noch als Ladeding funktioniert, weil viel Zubehör zum Kaufen gibt es da. Ne? Mhm. Finde ich sehr, sehr schade, wenn das wegfällt. Kann ich mir aber auch nicht so richtig vorstellen. Da schießen sich ins eigene Knie, da werden viele heulen und meckern, weil viele haben sowas und verbaut und dann teuren Dock und sowas. Ne? Und wenn das dann alles nicht mehr geht, da kann sich auf einen Shitstorm ja schon vorbereiten. Mhm. Aber was ja so Apple-like wieder wäre, wenn ich jetzt mal diesen, wenn es auch nicht MagSafe heißt, aber den magnetischen Anschluss vom iMac nehme, wäre vielleicht auch so vielleicht ein Apple-Dock. Dann ist dieser MagSafe gleichzeitig, wie das USB-C eigentlich auch kann, nur zusätzlich mit der Pop-Sicherheit. Ne? Hm. Weil ich auch mich immer noch frage, ich habe das auch noch nie gebraucht.
Das hätten sie natürlich jetzt auch vorher schon machen können. Ne? Also einen Dock zu machen mit USB-C oder Thunderbolt wäre ja auch eine Lösung gewesen, wollten sie ja scheinbar nie. Das ist nie in ihrem Konzept drin gewesen, scheinbar. Aber was ich gerade noch sagen wollte, ist, was ich noch überlege bezüglich dem Thunderbolt-Anschluss, das ist halt eben, ob sie da jetzt, was sie da jetzt für eine Kombination machen. Ne? Man kann sich ja 2 Sachen vorstellen. Möglichkeit Nummer 1, sie machen einfach quasi eine neue Version von dem alten MagSafe, wo also nur Laden drüber geht. Und sie legen dann wieder so ein Netzteil dabei wie damals, also wo dann direkt ein MagSafe-Kabel dran ist. Oder sie machen das einfach über eine Kabellösung. Sie haben also weiterhin ein USB-C-Netzteil, so wie sie das jetzt auch derzeit haben, um USB-C-kompatibel zu bleiben und haben dann halt eben einfach ein USB-C auf MagSafe-Kabel dabei, wo dann ja nur Strom drüber gehen muss. Das muss ja gar nicht mal zwingend Daten transportieren können. Und damit wären sie dann in beide Richtungen kompatibel mit USB-C-Kabeln und mit dem MagSafe-Kabel würde das dann funktionieren, was ich die beste Lösung finden würde.
Das wäre auch gut, ja.
Ja, also da kann ich mir schon vorstellen, dass sie da halt eben nicht auf die alte Variante konkret zurückgreifen, so wie sie damals existierte, sondern halt eben da eine modernisierte Version machen und die dann auch gleich so USB-C, PD-fähig machen dann zumindest. Ne? Und natürlich bitte die USB-C-Ports auch weiterhin ladefähig lassen. Also ich würde mich sehr ärgern, wenn das nicht passieren würde.
Ja, da kannst du ja alle dein Netzteil, die du gekauft hast, wegschmeißen. Vor allem auch die Nachhaltigkeit, vergiss die mal nicht, ne? Die Apple richtig. Immer anführt. Da schießen sie sich auch wieder dann ins Knie. Mhm. Ne? Also das kann man ihnen dann auch ganz klar vorwerfen. Ne?
Ja.
Also.
Ja, also, aber da sind sie ja in der Vergangenheit auch immer intelligent vorgegangen, was solche Fragen angeht. Also da wird es spannend zu sehen.
Vor allem, weil ich ja immer auch gut fand, dass alle USB-C-Ports zum Laden benutzt werden können beim MacBook Pro. Nicht wie bei vielen Geräten, dann immer nur irgendwo einer und die anderen 3, die sind nur zum Angucken so ungefähr.
Und, ja. Das ist ein Riesennovum. Ich liebe das ja.
Ja, genau. Also, total großartig. Ja. Ne?
gerade die MacBook Pros, die auf beiden Seiten Ports haben, ne, einfach das irgendwo einstecken zu können, großartig.
Ja, das finde ich auch mal sehr, sehr cool.
Ja, richtig. Eine Sache noch, wo ich gerade drüber nachdenke, wo ich an die Größe von den MagSafe-Steckern denke, passt denn dann der iMac MagSafe-Anschluss überhaupt an das kleine Gehäuse von dem Mac Mini? Kann das sein, dass das realistisch ist, dass da dieser Rundstecker vom iMac tatsächlich ist zum Einsatz kommt? Ist er so groß? Kommt?
Ich habe kein direktes Bild vor Augen.
Ich habe jetzt keinen Größenvergleich gesehen. An der Gehäuserückseite ist der Größenvergleich schwer und ansonsten habe ich den nirgendwo jetzt vergleichend gesehen. Ja. Aber der sieht schon was größer aus.
Ja, so das wollte ich auch gerade sagen.
Der so sieht deutlich größer aus wie diese Rendering vom Mac Mini.
Ja.
Auf jeden Fall. Also es hat deutlich.
Bin ich mal gespannt. Vielleicht ist das ja dann auch einfach der MagSafe, wenn die jetzt alle gleichzeitig kommen, ne? Der am Mac Mini dran ist.
Das kann auch sein. Also es bleibt spannend, definitiv. Genau.
Also die WWDC wird auf jeden Fall spannend werden. Übrigens spannend bleibt es auch bei Beats, nachdem wir da letzte Woche wieder Gas gegeben haben. Nun ein kleiner Titbit hier, und zwar bei der FCC sind jetzt Schemazeichnungen von den Beats Studio Buds aufgetaucht, die wir letzte Woche schon erwähnt hatten. Diese eher nach Samsung-Kopfhörern aussehenden Beats-Kopfhörer, die gerüchtet worden waren, also quasi so komplett im Außenohr von dem Ohr sitzend, ne? Nicht mit einem Stamm oder sowas wie die AirPods, sondern halt eben so quasi komplett in das Ohr eingefügt, wenn man sich die in die Ohren gesteckt hat. Das ist ja so eine Variante, wie man das auch von vielen Herstellern finden kann, die das so integrieren, und das sieht halt eben so aus, als würde das jetzt quasi in Kürze fällig sein, denn wenn die Sachen bei der FCC auftauchen, dann ist entweder da was schiefgegangen bei der Einreichung, und zwar dramatisch, weil normalerweise können sie die geheim halten, die Sachen, oder das steht jetzt ganz, ganz kurzfristig an und sie haben irgendwie die Timings versaut. Was ich eher glauben würde bei Apple momentan, weil immer die Timings irgendwie komisch sind in der letzten Zeit.
Ja, irgendwie, da scheint was bei ihrem Kalender nicht in Ordnung zu sein. Vielleicht benutzen die schon zu viel iOS 15 und dann machen sie viel am Kalender und wer weiß.
Mhm. Ja.
Man kann es nicht wissen.
Ja, und ich musste dann auch spunzeln, als ich Produktnummern gesehen habe. A2512 und A2513 standen dann auf den Buds drauf. Das ist ja in diesen FCC-Filings, kriegt man dann immer so Zeichnungen, wo diese Sachen stehen, wie man die identifizieren kann. Und das sind ja diese A-Nummern bei Apple. Muss ich nochmal grinsen und mich daran erinnern, dass sie die ja bei den Beats-Produkten auch schon benutzen. Hier die Beats-Kopfhörer, die Sascha und ich aufhaben, die haben auch schon so eine A-Nummer drauf. Und ne, muss man dann immer erstmal denken, so, ja, ist ja Apple-Produkt. Steht übrigens dann auch Apple Incorporated drauf. Also steht dann irgendwie nicht Beats, sondern tatsächlich
ja, Apple doch, Incorporated. Ja, doch, irgendwo steht mit Sicherheit auch Beats, aber da steht ja irgendwo mittlerweile immer Beats bei Apple oder so.
Ja, da an der Stelle stand jetzt Apple Incorporated, aber das war halt eben die Stelle, wo diese Produktnummer steht. So, und darum ging es bei dem Screenshot auch. Ja, wer möchte mal über Updates sprechen?
Updates, ja. iOS und tvOS 14.6 sind jetzt endlich freigegeben, nachdem es ja auch noch mal eine Release-Candidate gab. Am Freitag, glaube ich, kam noch mal der zweite Release-Candidate. Und jetzt ist es für alle freigegeben mittlerweile mit den schon angesagten Apple Podcast-Subscriptions.
Ja, die aber noch nicht verfügbar sind.
Ne? Ich habe die noch nicht gesehen. auch hier sei noch mal gesagt, wir werden nicht dazu gehören. Wir gucken uns
das nochmal an, aber zumindest nicht beim Launch.
Ja, beim Launch sowieso nicht, und auch dann wahrscheinlich bleiben wir eher ein echter Podcast. Und,
ja, mal gucken, ob wir irgendwie finanziert uns ein Bierchen oder sowas mal testweise mal ausrollen, aber ist es zumindest nicht geplant in großem Stil.
Ja. Jetzt.
Aber es zu verkaufen, ja.
Ansonsten, HomePod-Wecker setzen geht jetzt, wenn die neueste. Also, ich dachte ehrlich gesagt, das kam mit 14.7 erst. Habe ich im Kopf gehabt.
Aber könnte sein, dass wir da irgendwas durcheinander gebracht haben, okay. Ja. Mhm. Okay. Weil das habe ich in der Beta heute Morgen ausprobiert.
Okay, mhm. Ich kann es ja parallel mal ausprobieren. Ich hatte das irgendwie so im Kopf. Da muss man in der Home-App auf den HomePod, ne?
Ja,
und da genau. Ich kann hier nur Wecker setzen. Ist das dann bei den Weckern auch, oder?
Wenn die Wecker setzen, das ist das Neue. Interessanterweise.
Aber Wecker sind doch nicht Timer.
Nee.
Ich dachte, es geht die ganze Zeit um Timer.
Ja, das lustigerweise schreiben verschiedene Nachrichtenmedien von Timern, aber ich habe immer nur Wecker gesehen.
Ich hätte schwören können, da gehen auch Timer. Egal, gut. Das muss
deswegen habe ich es nachgeguckt.
Gucken. Also, Wecker geht. So, das ja, haben wir jetzt schon mal aber geklärt.
Das war 14.7, ja, da sind wir verrutscht. Mhm. Die ist ja auch schon
nee, ich habe 14.6 nur drauf.
Ach so.
Nee, dann geht Wecker gehen auch und 14.6
dann. Okay, gut, dann
ich habe 14.7. Also, außer mein iPhone hat sich selbstständig gemacht. Das ist immer schwierig. Ich habe nicht mit Absicht 14.7 nicht installiert, weil ich dieses Mal überwachen wollte. Ich hatte das ja letztes Mal. Hier steht nämlich jetzt auch verfügbar 14.7. Mhm. Und beim letzten Mal war das so, wenn die zweite Beta kam, hat das auch verfügbar nicht mehr interessiert. Dann hat er es einfach trotzdem installiert.
Ja,
kann sein. Das war bei mir letztes Mal so. Das wollte ich jetzt mal ausprobieren. Gibt es von 14.7 schon eine zweite Beta?
Ja, gestern
gekommen. Okay, dann hat er das diesmal nicht gemacht. Dann jetzt habe ich mir wieder versaut. Oder? Ah, nee, scheinbar doch nicht. Ich habe da drauf geklickt und dann zeigte, das hatte ich auch bitter irreführend für die Leute, die hier mit dem Video sind. Ne? Hier kannst du dann sagen, auch verfügbar.
Mhm.
Und ja, wenn du aber da drauf klickst, gibt es keine ordentliche Navigation dahin, sondern er ersetzt einfach den Screen.
Ja, genau.
Das ist dann natürlich was, wo Apple sich nicht an seinen eigenen Kram hält.
Kann man so machen.
Genau. Bitte kein Beispiel dran nehmen. So.
Genau.
Ansonsten kam aber noch was viel wichtiger ist eigentlich, und zwar Pixel 11.4 wurde released.
Mhm, genau.
Und zwar auch wieder mit einem Zero-Day-Exploit, also mit einer Sicherheitslücke, die geschlossen wurde. Mhm. Da habe ich jetzt aber nicht so viel drüber gelesen, deswegen würde ich da an dich verweisen, Daniel.
Ja, kann ich dieses Mal auch nicht viel zu sagen, außer dass es da halt eben eine Vulnerability gab, die aktiv im Einsatz war. Aber im Allgemeinen auch iOS 14.6 hatte ich zumindest überflogen, eben hat einige Vulnerabilities gefixt. Also im Allgemeinen jetzt diese Woche einfach bitte zügig ein Update machen. Das sind alles mal wieder wichtige Updates, die da durchkommen.
Ja, also definitiv. Und auch da nur zum Nachholen natürlich Podcast-Subscription und ja.
Mhm. Genau. Wahrscheinlich auch das Update für Apple Music Lossless. Ist aber ja noch disabled. Habe ich extra eben reingeguckt, nachdem ich es installiert habe. Es ist auch nicht zu sehen an der Stelle. Und wird wahrscheinlich in einem Feature-Flag dann eingeschaltet werden, sobald das
warum geschüttelt? Achso, Entschuldigung, ja, wir nehmen ja auch ein Video auf. Blöd, ich, ja, für die Leute, die gerade zugeguckt haben und dachten, ich habe sie nicht mehr alle. Ich habe gedacht, mein rechtes Ding hier ist kaputt, aber da scheppert doch nichts, das war nur das Leder. Bin da gerade etwas angefixt mit den rechtseitigen Kopfhörern, weil meine AirPod Pros kaputt sind an der rechten Seite.
Ah, du hast dieses Schüttelphänomen, ne?
Dieses Gekrach, Krächze dann. Und ich habe jetzt das nochmal mit zum Kumpel genommen, weil ich wurde ja am rechten Ohr operiert und habe ich mir nicht so ganz getraut. Ne? Ist ja auch blöd, wenn du zu Apple gehst und er prüft das und sagt immer, was das denn du? Ne? Läuft doch. Mhm. Und da habe ich gedacht, nee, komm. Und dann hat er ein Kumpel, das habe ich gesagt, hier kannst du mal eben in dein Ohr stecken und was sagen, gucken, ob das bei dir auch ist. Das hat er auch gemacht. Und er hat gesagt, um Gottes Willen, was hast du denn damit gemacht? Ich sage, nix. Ich sage, dann ist der kaputt. Mhm. Und für die, die es nicht mitgekriegt haben, ich wurde ja operiert und hat vorher nichts da gehört, anderthalb Jahre. Und hatte den zwar immer drin, so alibimäßig, weil du blöd aussiehst, wenn du einen drin hast. Ne? Ich hätte es nicht gebraucht, aber ich hab den immer trotzdem drin gehabt, aber ich habe nicht wirklich was gehört. Deswegen war es auch egal. Ich habe aber schon vermutet, der klingt komisch, ne? Für das bisschen, was ich gehört habe. Aber da das so schlecht war, konnte ich das natürlich nie verifizieren, habe mich auch nicht gekümmert. Jetzt weiß ich, er ist kaputt. Jetzt gehe ich zu Apple und werde dieses Austauschprogramm in Anspruch nehmen.
Genau, was es gibt dafür. Ne?
Genau, ne? Da gibt es ein extra Austauschprogramm seitens Apple, denen ist das Problem bekannt und ich gehe wie immer davon aus bei Apple, dass das sehr kulant und ohne großes Theater getauscht wird. Wird wohl nur der AirPod getauscht, ne? Also kriegst keine neuen komplett, sondern nur das eine Ding.
Die einzelnen, genau, die können ja einzelne tauschen.
Genau, und ist aber auch kein Problem. Ja, also Hauptsache, die gehen wieder.
Genau. Ja. Du bist aber sowieso noch in der Gewährleistungsfrist drin.
Genau.
Ne? Also das wäre jetzt bei dir gar nicht so wichtig gewesen mit dem Austauschprogramm, aber ja, wenn man das woanders gekauft hat, ist es natürlich hilfreich, wenn es dieses Austauschprogramm gibt, weil dann ist natürlich ab dem zweiten Jahr ansonsten Apple nicht mehr zuständig.
Ja, genau. Und, aber ich habe sie sogar auch bei Apple gekauft, aber beim anderen Store, als ich dann vielleicht hingehe zum Reparieren, aber das macht ja keinen Unterschied.
Ist egal.
Ja. Ja gut, WatchOS, oh, da weiß ich gar nicht, ob ich das abgedatet habe, fällt mir gerade auf. WatchOS 7.5 ist auch released worden, auch mit Podcast-Subscription und Apple Card Family.
Ja, ich glaube, das muss überall mit drin gewesen sein. Hatte ich aber dann beim Aufschreiben eben irgendwie dann am Ende.
Also bei iOS gelesen. Auf jeden Fall, beim HomePod bestimmt nicht und beim TV auch nicht wahrscheinlich, aber.
Ja, aber braucht er ja gar nicht suchen, weil in Deutschland
ist ja nur Amerika.
Weder Apple Card noch Apple Card Family. In Amerika halt eben ist das gekommen. Gut, so, dann haben wir die Updates auch durch. Dann wollen wir einen kurzen Pick machen, genau. Und zwar habe ich eine Hardware zu picken dieses Mal. Ich muss mal hier mein iPhone mir schnappen. Und zwar hatten wir schon das ein oder andere Mal über die Möglichkeit gesprochen, dass man ein externes Akkupack mit MagSafe hinten an das iPhone dranpappen könnte und dass da ja eventuell auch von Apple irgendwas ansteht. Hat man ja nichts gehört bisher. Das kommt dann wahrscheinlich erst mit dem nächsten iPhone. Ja. So wie sie momentan drauf sind. Und deswegen dachte ich mir dann so, als ich hier von meiner Lieblingszubehörmarke Anker dann etwas Passendes gesehen habe, gleich, das muss ich doch mal bestellen und mal ausprobieren. Ich komme ja so viel raus momentan, dass mir dauernd der Akku ausgeht. Und deswegen habe ich mich also seitdem schwer angestrengt, mein iPhone leer zu bekommen, was schwer ist beim 12 Pro. Aber trotzdem möchte ich das mal einmal empfehlen. Und zwar habe ich hier eine Powerbank von Anker, die den schönen Namen hat. Anker PowerCore Magnetic 5K Wireless kabellose Powerbank mit 5000 mAh und USB-C Ladekabel.
Schön kompakter Name.
Genau, schöner, rollt gut von der Zunge, aber ich mache einen Link in die Shownotes für die Leute, die das interessiert, suchen nach hier PowerCore Magnetic 5K oder sowas, das findet das schon. So, das ist eine hübsche kleine Powerbank, ich zeige das für die Videogucker mal ins Video, also das ist so eine sehr, sehr kompakte kleine Powerbank, da ist jetzt auch nicht viel Dampf drin, dieses 5K lässt das schon vermuten, beziehungsweise es steht ja auch ausgeschrieben hinten dabei, 5000 mAh, also eher eine kleinere, für mich jetzt die kleinste, die ich momentan habe. Aber sie hat ja eben auch einen speziellen Zweck. Und wie man das im Video schon sehen kann, ist da ein richtiger Magnetkreis drauf. Also zumindest so eingezeichnet, wie das von Apple ist. Das ist allerdings kein offizielles Lizenzmaterial, so wie wir das jetzt in der Vergangenheit schon häufiger gesehen haben. Das heißt also, das sind einfach nur funktionierende, also kompatible Magneten mit einem normalen Keycharger hinten drin. Deswegen lädt das Ding jetzt auch nicht besonders schnell. Das ist zwar Fast Charge fähig mit, was waren es jetzt? Ich glaube 7,5 Watt oder sowas. Aber bei Apple macht es halt eben nur 5, wie die Standard Keycharger auch. Ne? So, und letzten Endes ist das also eine schöne kleine kompakte Powerbank. Es gibt einfach nur einen USB-C-Stecker, über den man die Powerbank aufladen kann. Darüber kann man auch Geräte anschließen, um diese dann mit Strom zu versorgen. Also es ist bidirektionales USB-C, was ich immer sehr toll finde. Ich habe ja alles auf USB-C umgestellt. Das kommt mir da sehr zugute. Und halt eben dann ergänzend dann die Möglichkeit, das halt eben einfach mit dem MagSafe da drauf zu napfen. Und das funktioniert auch wirklich hervorragend, wenn man das an der richtigen Stelle macht. Bei mir bei der Hülle hat das jetzt nur ganz leise Bub gemacht, aber setzt sich halt eben dann hin, richtet sich auch schön aus mit diesem Ausrichtungsstrich dran, hat also genau dasselbe Phänomen wie das Wallet, dass es manchmal ein ganz kleines bisschen schräg sitzt, aber es sitzt magnetisch sehr sicher drauf, wenn es sich einmal in der richtigen Richtung dran gesaugt hat. Und ich zeige das jetzt hier nochmal so ins Video. Macht also dann ein schönes, kompaktes Paket. Die Powerbank, die ist so ein bisschen dicker als das 12 Pro mit der Hülle, was ich hier habe. Und erhöht natürlich auch das Gewicht. Das ist jetzt schon doppelt so schwer, würde ich sagen, wie ohne. Ne? Aber ist halt eben ja auch ein zusätzlicher Stromlieferant. So, und ich habe das jetzt die letzten Wochen schon im Test gehabt. Das Ganze ist super schön fest. Das heißt, also ich kann das auch so rangenapft problemlos in die Hosentasche tun. Das fällt mir auch nicht runter, wenn ich damit laufen gehe. Das ist jetzt, also nicht jetzt joggen, sondern halt eben einfach spazieren gehe oder sowas, dann fällt das jetzt nicht runter oder sowas. Ne? Das sitzt eigentlich ziemlich sicher, hat sich noch nicht mal verschoben so zur Seite oder sowas, sondern sitzt eigentlich sehr bombensicher. Man kann es aber problemlos, so wie das halt eben bei den MagSafe-Sachen typisch ist, auch wieder einfach runternehmen. Man muss es halt eben einfach nur in die entsprechende Richtung dann konkret abziehen. So, und jetzt noch eine schöne Funktionsgeschichte. Und zwar hier ist eine Taste dran, mit der ich, wenn ich die Powerbank in der Hand habe, wenn ich drauf drücke mit einer LED-Reihe, die daneben ist, sehen kann, wie voll die Powerbank noch ist. Und zusätzlich schalte ich mit diesem Tippen auf diesen Taster diese Powerbank ein. Das heißt also, wenn ich die jetzt, so wie ich es jetzt hier gerade gemacht habe, einfach nur magnetisch auf mein Phone draufgepappt habe, dann lädt das Phone nicht, sondern die Powerbank ist einfach hinten dran genapft. Ja? Und in dem Moment, wo ich jetzt laden möchte, drücke ich dann einmal die Power-Taste, schalte damit die Powerbank ein, die wenn ich jetzt das nicht am Gerät habe, dann ist sie dann eine Minute oder sowas an und geht dann wieder aus. Und wenn man sie dann in diesem Moment oder halt eben, wenn sie schon dran ist, dann halt eben dann aktiviert, dann geht halt eben das iPhone auf Lademodus und lädt ganz normal. Der hat da ja jetzt für externe Powerbanks keinen besonderen Mechanismus, lädt dann halt eben einfach. Das heißt also, dieses intelligente Laden, was die Apple Powerbank-Hüllen gemacht haben, wir erinnern uns dran, dass die so ein bisschen was intelligent immer nur so schrittweise geladen haben, das kann man hier quasi selber machen. Wenn ich jetzt weiß, ich werde Strom brauchen, weil ich jetzt irgendwie auf eine Veranstaltung bin oder so, wenn das dann mal wieder kommt, dann kann ich quasi diese Powerbank einfach in der Hosentasche auf dem Gerät drauf machen, kann dann das iPhone so viel benutzen, bis der Strom so weit runter ist, dass es sich lohnt, das aufzuladen. Dann aktiviere ich die Powerbank, dann wird einmal aufgeladen, bis die Powerbank leer ist und dann kann ich sie runternehmen und zum Beispiel irgendwie in den Rucksack schmeißen oder sowas. Ne? Da kann ich es natürlich auch die ganze Zeit lagern. Ne? Klar. Ja. So, und das ist natürlich eine schöne Sache. Also man kann es halt eben im Prinzip einfach schon dran machen, muss aber sich nicht Sorgen um die Lebensdauer von seinem iPhone-Akku haben, denn das ist halt eben ja auch keine gute Idee, diesen iPhone-Akku immer randvoll zu halten, wie wir mittlerweile gelernt haben. Ne? So, und in dem Sinne finde ich also diese Idee mit diesem Taster, mit dem man das explizit einschalten muss, jetzt nicht unbedingt für den DAU so einen sehr guten Use Case, aber so für den meisten Nutzer, die das verstehen, ist das ein sehr schöner Use Case, wo man also dann einfach die Powerbank einschaltet zum Laden, wenn man sie brauchen kann, und dann wird sie wahrscheinlich auch leer sein, weil die 5000 mAh, das ist ja dann so nicht ganz eine komplette Ladung. Man muss bedenken, dass diese 5000 mAh ja über den Qi Charger übertragen werden und da natürlich entsprechende Verlustleistung von bis zu 50% drauf ist. Ich weiß jetzt nicht, wie viel es konkret ist. Bei meinem 12 Pro kriege ich so drei Viertel aufgeladen, würde ich sagen. Ne? Das ist so die Richtung, in die sich das bewegt. Also wenn es so in Richtung Warnung geht, so habe ich es dann jetzt ein paar Mal gehandhabt, ne, dass ich also die bald ist es leer Warnung bekomme, dann schalte ich die Powerbank ein, lade das Ding einmal komplett durch und bin dann wieder auf 80% oder sowas. So, das ist natürlich ja ein schöner kleiner Energieboost für denjenigen, der das gerne haben möchte. Gerade noch zum Preis, ist jetzt nicht super günstig, kostet 35,99. Ist also in diesem Sinne wahrscheinlich für 5000 mAh, ne, auf der teuren Seite, also jetzt nicht vergleichbar mit günstigen normalen Powerbanks in diesem Kapazitätsbereich. Aber so wie das bei Anker oft ist, also wen das jetzt interessiert und wer jetzt nicht sofort morgen eine braucht, einfach mal den Newsletter von denen abonnieren und abwarten, bis es die nächsten 20% oder 30% Rabatt gibt. Die gibt es ja dann immer wieder mal bei denen. Und dann wird man sie dann für unter 30 Euro kaufen können. Wahrscheinlich ist jetzt dann nur eine Hypothese. Aber meistens ist das ja dann der Fall. Und dann kann man sich das mal shoppen, so um es dann mal später zu gebrauchen. Nur man kann ja jetzt davon ausgehen, dass uns MagSafe in den nächsten Jahren weiter begleiten wird. Ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass sie es sofort wieder einstellen werden.
Das würde mich auch schwer wundern, wenn dieses Jahr kommt, aber wir haben uns das nochmal überlegt.
Ja.
War eine doofe Idee.
Scheiß Magneten, wir machen das alles wieder weg.
Ja, also so. Das sehe ich auch eher nicht.
Sehr gut. Gut. Okay, so viel dazu. Dann noch eine einzige sonstige Themengeschichte und dann sind wir bis auf den Rausschmeißer durch. Eine Zahl musste ich noch aufschreiben, ansonsten haben wir nichts an Sonstigem gehabt diese Woche, es war ja nicht lang, aber diese eine Sache, da musste ich ein kleines bisschen schmunzeln, deswegen erwähnen wir das kurz. Und zwar Tims Lieblingszahl, nämlich Customer Set. Da ist er ja immer ein Riesenfreund von Customer Satisfaction. Das ist so eine allgemeine Konsumumfrage und die ermitteln dann immer diesen Customer Satisfaction Index und hohe Zahlen, so in Richtung 100 gehend, sind glücklich machend für Produktmanager und Tims und niedrige Zahlen sind schlecht. Ja, da gibt es dann immer Gejammer. So,
bis sie hatte Apple da ja auch immer Glück, ne? Also was heißt Glück, aber genau. Stand da immer gut da, deswegen war Tim wahrscheinlich auch so glücklich.
Mhm. Genau, Tim war immer sehr glücklich über seine Customer Set Zahlen. In jedem Interview, wo er drüber spricht, freut er sich drüber, wie hoch diese Zahlen sind. Und genau deswegen ist es mir auch aufgefallen jetzt. Also man muss dann dazu sagen, so in der Vergangenheit Customer Satisfaction bei den iPhones ziemlich hoch gewesen, so immer 80 oder auch über 80. Jetzt in 2019 sind wir auf 82 Punkten Customer Set für die aktuellen iPhones gewesen und letzten Endes ist Samsung schon immer nah hinten dran gewesen, ne? Als der große Konkurrent können die da ganz gut mitstinken, also zumindest was Customer Satisfaction angeht und die lagen dann bei 81, also nur einen Punkt dahinter, ne? In 2019 wohlgemerkt. So und jetzt für 2020 hat sich das leider ein kleines bisschen gedreht, denn Samsung ist bei 81 geblieben, aber Apple ist um 2 Punkte abgefallen, also von 82 auf 80 und hat damit tatsächlich nach langen Jahren erstmalig seinen Top 1 Platz bei Customer Set für Smartphones eingebüßt. Also Samsung ist jetzt einen Punkt vorne und kann man sich natürlich schon berechtigterweise die Frage stellen, warum sind sie denn da so abgestürzt? Weil so ein Absturz um 2 Punkte, das muss ja irgendeinen Hintergrund haben.
Ja, finde ich auch. Also da kann Apple sich zumindest mal Gedanken machen, was sie eventuell nicht richtig gemacht haben. Man einfallen würden einem da ja immer genug Sachen, ne, in der Regel. Und
Könnte das fehlende Netzteil in der Verpackung gewesen sein? Das ist ja letztes Jahr dann gekommen.
Guter Punkt, ja. Könnte in der Tat vielleicht einen Ausschlag gegeben haben, ja.
Immerhin war das ja die große Veränderung in 2020.
Ja, das war die große Diskussion damals. Ne? Das war ja von dem iPhone 11.
Wäre jetzt interessant mal zu gucken, das habe ich jetzt leider in dem Kontext nicht gelesen, ob Samsung dann auch seine Netzteile rausgenommen hat in 2020 oder ob sie das noch wollten, denn es hieß ja, dass sie das jetzt auch rausnehmen. Ich habe jetzt nur nicht, was da der Stand ist, müsste man mal nachgucken. Ja, aber interessant, muss man mal im Auge behalten. Ich glaube, bei Tim wird es einen Krisentermin gegeben haben.
Was das glaube ich auch. Also das glaube ich auch. Also ich hoffe zumindest, dass sie sich Gedanken darüber machen und sagen, wie konnte uns das passieren?
Ja.
Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass das grottenschlecht ist, ne?
Nee, aber es ist ja auch nur eine kleine Abweichung. Aber für so Customer-Set-verliebte Leute wie Apple muss das ja schon ein kleiner Schrecken sein.
Ne? Definitiv, ja.
Ja.
Finde ich auch. Also, ja.
Ja, so viel dazu. Kommen wir noch zu einem wunderschönen kleinen Rausschmeißer. Und zwar unsere Freunde von Netflix. Ich wollte ja eben eigentlich oben das gerade schon erzählen, aber ich musste mir das bis zum Rausschmeißer aufbewahren. Und zwar, wir haben ja jetzt schon in der letzten Zeit häufiger mal über Netflix gesprochen. Was haben sie so in der letzten Zeit gemacht? Ja, sie haben so B- und C-Movie-Quality Massenproduktionen gemacht, also der Großteil davon. Ne? Es gibt sehr, sehr wenig Sachen, die so richtig besonders gut hervorgesprungen sind. Und weil ihnen dann die Abozahlen in der letzten Zeit zunehmend wegbrechen und sie damit ihr Geschäftsmodell ein bisschen was wackelig wird, haben sie halt eben dann ja in der letzten Zeit als Lösung immer gehabt, Preise anheben. Ne? Weil so kann man natürlich dann auch den Status quo verbessern. Und scheinbar werden sich die Netflix-Führungsetage dahingesetzt haben und gefragt haben, was sie da wohl anders machen können, um mehr Umsatz zu generieren. So, wenn du jetzt so ein Streaming-Anbieter bist, der Milliarden in Filme investiert, die keiner guckt und halt eben keine andere Idee mehr hat, als die Preise zu erhöhen, und man sitzt jetzt in einem Brainstorming und sagt, was können wir denn machen, um die Leute dazu zu bringen, uns mehr Geld zu geben. Ne, so freies Brainstorming. Was könnten wir machen? Was würde euch einfallen? Habt ihr eine Idee?
Ja gut, 4K lassen sich ja schon bezahlen. Sie könnten natürlich noch ein Tier aufmachen für 4K HDR.
Ja, gute Idee.
So wie ich die kenne. Und dann nochmal wahrscheinlich für 4K Dolby Vision kommt, wenn wir schon dabei sind. Und ansonsten einen anderen Dienst anbieten, ne?
Also ich finde, man könnte auch einen Qualitätsbonus verkaufen. Wenn du 5 Euro extra bezahlst, dann bekommst du auch die guten Sachen. wäre doch großartig, oder?
Oder man produziert halt gute Sachen.
oder du bekommst Sachen schneller als die anderen.
Das ja, auch oh ja, das genau.
Exclusive Content, ja.
Genau, ne? Speedpass. Ne?
Genau
ja. Ne? Richtig, großartig. Bei Netflix haben sie das wohl scheinbar bestimmt alles überlegt, aber einer der tollen Produktmanager beim Brainstorming hat den Vorschlag gemacht, lass uns doch einen Spiele-Abo-Dienst machen. Das läuft so super bei den anderen. Das machen wir jetzt auch. Tatsächlich ist es so, also die Gerüchte, das ist jetzt nicht von Netflix selber, aber die Gerüchte sagen, Netflix sei in Vorbereitung für einen Apple Arcade Contender. So, jetzt Apple Arcade als das Vergleichsbeispiel, das ist jetzt vielleicht von der Apple-spezifischen Presse, wo ich das rausgelesen habe, abzuleiten, aber musste ich schon schmunzeln, weil das funktioniert so großartig bei Apple, das wird bestimmt auch bei Netflix großartig funktionieren. Das ist dann scheinbar tatsächlich die Lösung. Also sie produzieren einfach weiterhin ihre B- und C-Movies und machen dann zusätzlich auch noch B- und C-Spiele wahrscheinlich.
Ja, darauf wird es ja hinauslaufen. Mhm. Sie werden ja nicht den Top-Content bekommen, also die Top-Spiele, und dann für free hier im Abo zur Verfügung stellen. Das wird ja nicht passieren. Deswegen, ja, was soll ich da jetzt noch zu sagen, ne? Das ist ja in meinen Augen immer noch alles, hat für mich keinen Hand und Fuß. Ich meine, klar, Netflix hat natürlich ein Riesenproblem, dass sie haben ja nur ein Standbein. Und ein Standbein, wissen wir alle, ist manchmal ein bisschen wenig für so große Konzerne. Ne? Das weiß auch Apple, deswegen machen sehr viele. Mhm. Oder Amazon und. Aber, ich weiß es nicht. Ich finde, sie könnten auch erstmal an der Qualität ihres momentanen Dienstes schrauben. Ne? Ich meine, das Problem ist natürlich, dass Netflix mehr Konkurrenz gekriegt hat. Und anstatt da mit ordentlichen Angeboten drauf zu reagieren, haben sie ja nur die Preise erhöht und das Angebot in meinen Augen zumindest nicht verbessert. Ja, es ist viel drin, weiß ich auch. Aber jetzt bin ich ja auch ehrlich, bin nicht der Riesenfilmegucker. Ne? Also ich gucke nicht jeden Abend Fernsehen. Ich komme ja so schon nicht mit. Ich habe es ja nicht mal geschafft, von Apple alle Sachen zu gucken. Und das in zwei Jahren.
Du bist
lag aber jetzt bei Apple jetzt auch ein bisschen daran, dass ich das nicht wollte. Ich wollte ja in voller Qualität gucken, habe auf den Apple TV 4K gewartet. Also das wird jetzt losgehen.
Einen Monat bingen jetzt, alles hintereinander. Bitte.
Ja, genau. erstmal Urlaub einreichen. Ich habe einen neuen Apple TV, ich muss jetzt erstmal gucken.
Ja, genau.
Das ist eine super Idee, ja. Das finde ich auch.
Ja. Ja, gut. So, aber ja, ne, also ich gucke halt eben auch ab und an mal bei Netflix eine Serie. Jetzt gerade so in der letzten Zeit sind jetzt wieder ein paar gekommen, die ich dann tatsächlich mal geguckt habe. Das sind meistens aber jetzt dann Corona-bedingt auch alles nur Miniseries gewesen, also nichts, was einen lange gehalten hat. 6-7 Stunden oder so ist ja dann jetzt für Bingen dann auch nicht so wahnsinnig viel. Und dann, ja, ne, aber das ist jetzt auch nach einem ganzen Jahr der Dürre gewesen. Ne? Gut, Corona-bedingt und so, klar. Ne? Aber vorher ist ja auch zumindest jetzt anders als vor ein paar Jahren, wo es irgendwie fast nur tolles Zeug auf Netflix gab. Mittlerweile frage ich mich dann immer so mal, hey, du bist schon lange nicht bei Netflix gewesen, ob die irgendwas Interessantes haben. Und das Absurde daran ist auch noch, wenn ich in der Netflix-App auf dem iPhone die Push-Mitteilungen einschalte, was ich mittlerweile nicht mehr tue, dann pushen sie mir auch noch mindestens einmal die Woche irgendwie sowas wie, möchtest du nicht das und das gucken? Und die Antwort ist eigentlich immer, nein. Das ist eigentlich ganz
lustig. Hab ich die an? Ich glaube, ich habe die ja nicht an.
Nee, bestimmt nicht. Das ist so eine App, da möchtest du die Push-Mitteilungen nicht anmachen.
Ja, sind die so penetrant nervig?
Ja, das ist auch schon mal mehr gewesen noch, aber das ist jetzt auch keine Genugtuung, das einzuschalten.
Den kann ich mir auch nicht so wirklich vorstellen. Also, ich gucke, wo ist das denn? Doch, ich habe die an.
Echt?
Na, dann ist mir aufgefallen, dass die mir was pushen.
Vielleicht kann man das auch abschalten, keine Ahnung.
Vielleicht ist doch was kaputt.
Ja, bei stimmt.
Mir. Wer weiß.
Airplay kaputt gemacht, Push ist kaputt gemacht.
Aber auch, warte, jetzt bin ich gerade wieder raus, aber auch geil, was die alles haben wollen. Ja, warte mal. Also zugeworfen, mein lokales Netzwerk wollen sie haben, habe ich natürlich abgelehnt.
Ja, wegen hier Chrome Sticks.
Chromecast, ja genau,
die meistens haben wir noch zumindest. Drin.
Mhm. Ja, Hintergrundaktualisierung, mobile Daten, Siri-Suche. Mhm. Was bringt denn die Siri-Suche eigentlich für die? Kann man aus der Siri-Suche raus in Netflix rein oder im Leben nicht?
Scheinbar. Ja. Ich wollte jetzt gerade an der Stelle erwähnen, dass ich bei der Geschichte mit dem Netzwerksuchen bei solchen Apps immer Nein sage. Und wenn dann irgendetwas nicht funktioniert, dann schalte ich das erst ein.
Ja, das mache ich normalerweise auch so, wenn es nicht Apps sind, wo es Sinn macht. Mhm. Lustiges Beispiel, lustige Anekdote ganz kurz bei dem Thema. Bei meinem Vater habe ich ja dieses Bosch Smart Home System eingebaut für seine Rollladensteuerung. Und mein Vater ist immer sehr gut da drin, erstmal zu drücken und nicht zu lesen. Und hat leider, ohne dass ich es mitgekriegt habe, scheinbar der Bosch Smart Home App gesagt, nee, du darfst nicht im Netzwerk nach Geräten gucken. Mhm. Und ich ärgere mir den Arsch ab und wundere mich, warum ich mit dieser Bridge nicht gekoppelt kriege vom iPhone, mit seinem iPhone. Die hat partout das Ding nicht gefunden. Und hat gesagt, finde ich nicht. Ich habe die IP-Adresse eingeben, MAC-Adresse, alles nicht. Ich denke, das kann nicht sein. Da habe ich gedacht, vielleicht irgendwas ganz komisch. Habe das auf meinem gemacht, habe die Meldung gesehen, habe natürlich Ja geklickt. Hab's dann ausprobiert, hat er sofort gefunden. Habe ich gedacht, nee, ne? Dann bin ich in die Einstellungen bei ihm, hab nachguckt, hat er Nein gesagt. Und ich habe da bestimmt 20 Minuten gefrickelt, ne?
Ja, klar,
das ist ein böser Fehler. Ja, da habe ich mich geärgert, habe ich gesagt. Und was kam am Ende? Nee, ich habe nichts gedrückt. Natürlich nicht.
Nein.
Das ist aber immer so.
Ich würde das ja dem oder den Entwicklern ankreiden. Ne? Das ist eine Sache, die kann man prüfen. Ich habe auch schon Apps gesehen, die gesagt haben, hey, du hast das abgeschaltet. Schalt das doch mal bitte ein,
sonst sehen wir nichts. Das könnte man ordentlich hervorheben, definitiv, ja. Also hätte das da klar gestanden dann am Ende, aber die App hat dann immer gesucht und hat gesagt, ne. Und dann natürlich Vorschläge gemacht, nimm die IP-Adresse, gib uns die MAC-Adresse, bla, und alles ging nicht. Und,
ja, genau.
Ja. Richtig. Also sowieso immer übrigens bei diesen ganzen Anfragen, egal ob Netzwerk oder so, bitte immer gut überlegen und die Bemerkung mal lesen, warum will der überhaupt da dran? Wie gesagt, gerade beim lokalen Netzwerk ist das meiste Chromecast und da denke ich mir immer so, ne, weil brauche ich nicht, habe keinen Chromecast, werde ich nie haben.
Richtig. Ja, gut, ich würde sagen, wir machen die Tür zu, oder? Gibt es noch irgendwas? Ja. Nö, ne? Ja. Okay. Ja, gut, dann in diesem Sinne, wir steigern uns jetzt so langsam in die WWDC rein. Nächste Woche noch ein letztes Mal und dann haben wir ja dann schon eine Folge, wo wir dann über die WWDC berichten können. In diesem Sinne, spannende Zeit. Ja, Und in diesem Sinne sagen wir danke fürs Zuschauen, Zuhören. Freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut und sagen auf Wiedersehen.
Ja, auf Wiedersehen, bis nächste Woche. Tschüss.
Ja, ciao von mir. Bis nächstes Mal.
Tschüss.